ARD.
John, heute mit Video
ja.
Und wir begrüßen Anne Will bei uns.
Ja, ich freue mich. Dankeschön.
Ja, wir freuen uns. Wahnsinnig. Ich habe in den letzten Tagen mehrfach morgens schon SMS bekommen, wie groß die Freude ist auf diesen Tag heute.
Das stimmt.
Aber das ist doch auch schön.
Ach Mensch, danke. Danke, dass ihr mich einladet.
Ja, vielen Dank, dass du da bist und du hörst auch ab und zu Sucht und Süchtig.
Ja.
Haben wir gerade rausgefunden. Nee, wissen wir schon eigentlich, als wir uns getroffen haben beim Spotify-Event.
Genau, da habe ich euch gleich erzählt, dass ich euch höre und habe mich gefreut. Eine Freundin von mir hört euch immer und permanent.
Grüßen
dann,
ihn raus.
Ja, genau. Und hat dann gleich gebeten, dass wir ein gemeinsames Foto machen und so. Da habe ich jetzt richtig einen Stein im Brett.
Das ist auch eine Geschichte, das muss ich jetzt hier teilen, die ich schon öfter erzählt habe. Jetzt hoffentlich auch mit deiner Segnung danach. John und ich sagen, ja, und das bei Anne war das erste Mal, dass Anne wollte auch ein Foto mit uns. Nicht nur wir mit dir.
Ach, wirklich?
Das ist jetzt sehr selbstverliebt, aber ich teile das so. Das war einfach wunderschön, weil du meinst, ich muss unbedingt auch ein Foto mit genau. euch haben, auf deinem Handy.
Ja, für Rebecca.
Für Rebecca, liebe Grüße. Wir machen eine Befindlichkeit am Anfang. Mhm. Wie geht's uns diese Woche? Wie haben wir natürlich die Woche clean überstanden? Mit was hatten wir so zu tun diese Woche? Emotional, mental oder auch mit weltlichen Dingen? Und da frage ich mal dich, mit welchem Gefühl, wie sagt man in einer Gruppe, John? Wie formuliert die Therapeutin das? Mit welchem Gefühl sitzt man heute hier?
Ja, doch, zum Beispiel. Das ist eigentlich ganz gut. Mit welchem Gefühl sind Sie denn heute hier angekommen?
Mit einem entspannten Gefühl. Ich habe gestern unsere Podcast-Folge aufgezeichnet, gestern Abend. Und habe dann am Tag drauf, bin ich immer so angenehm entspannt, weil ich mich angestrengt habe. Und dann lässt halt so der Stress nach. So, das ist also die Grundstimmung, glaube ich. Und dann habe ich mich gefreut, herzukommen und bin irgendwie so ganz guter Dinge. Bin sehr, ich weiß gar nicht, ob das ein richtiges Gefühl ist, aber ich nehme es jetzt mal so aufgeräumt.
Ah, das ist schön.
Aufgeräumt schon mal, durchweg positiv.
Das wünsche ich uns auch schon, aufgeräumt zu sein.
Ja, Gott, aufgeräumt zu sein. Ja, in vielen Hinsichten klappt das bei mir nicht so gut tatsächlich, mit dem aufgeräumt sein, auch um mich herum. Das kann ich ja direkt in die Befindlichkeit mal auch mit reinnehmen. Bei mir ist nämlich so, dass ich Probleme habe, mein Leben einfach zu strukturieren. Nach so vielen Jahren der Abhängigkeit und des Chaos einfach, ist es irgendwie für mich ganz schwierig, meinen Alltag gut hinzukriegen. Und unter anderem zum Beispiel, weil du aufgeräumt sagst, halt zum Beispiel meine Wohnung vernünftig zu halten. Mhm. Was jetzt vielleicht komisch wirkt, aber es ist ganz typisch, dass in der Struktur vieles schief läuft. Da geht's aber voran.
Kannst du denn nicht selber so eine Struktur dann verordnen gleichsam? Also du sagst, okay, steht's immer um 8 auf, ich mache um 8.30 Uhr das, ich mache um 9 so. Oder würdest du das dann nicht einhalten können?
Jetzt bin ich gespannt auf die Antwort.
Nee, genau. Das Problem ist, ich kann das teilweise nicht einhalten. Das ist wie mit Kontakten halten. Oft ist es so, dass ich selber verzweifelt bin, weil ich natürlich genau weiß, wie die Dinge funktionieren, sie aber nicht so umsetzen kann in meinem Alltag. Das mache ich jetzt halt mit Therapie in Begleitung nochmal. Cool. Genau, da geht's voran, geht ganz gut voran auch, aber es ist auf jeden Fall ein großes Problem. Da muss ich jetzt erstmal direkt dran denken bei aufgeräumt. Wie ist es bei dir, Hagen, da in der Hinsicht?
Ich glaube, momentan fühle ich mich deutlich aufgeräumter als in vielen Wochen vorher. Wer die letzte Folge gehört hat, weiß, dass da schöne Dinge bei mir wieder passiert sind, familiär. Was mir aber auch ganz wichtig ist zu betonen, und ich spüre das auch, dass unsere Erkrankung, die Abhängigkeitserkrankung, wir nennen das immer den Onkel, der Suchtonkel, der in unserem Gehirn, sind ja diese chemischen Veränderungen, die passiert sind, wenn man einmal abhängig ist, ja, eine biochemische Veränderung im Gehirn, ein Fehler im Belohnungssystem, der irreversibel ist. Und der hat natürlich, meine Krankheit hat den meisten Einfluss, so denkt man vielleicht, wenn ich traurig bin, wenn ich Sorgen habe, dass ich dann das mit der Substanz, mit meiner Substanz, Kokain regulieren möchte. Aber es ist eben auch so, dass, und das ist, so nehme ich das wahr, man muss ja immer bei sich bleiben, dass auch wenn es mir sehr gut geht für einen bestimmten Zeitraum, dass der Onkel genau die gleiche Faszination oder auch dieses tückische Verlangen mhm. kann dann genauso stark sein.
Und warum dann? Weil du dann das Gefühl
jetzt noch steigern verdient.
Ah, okay.
Belohnung.
Ah, okay.
Also, wenn es einem gut geht, möchte man richtig Anne, das Gefühl, also ich, nicht Mann, möchte ich das Gefühl größer machen, mich belohnen. Mhm. Jetzt bin ich ja 2 Jahre clean zum Beispiel, ganz gefährlicher, diese Sätze, mhm. die ich im Kopf habe. Jetzt kann ich es mir mal erlauben und auch ganz fies, ne? Wir machen das ja alles hier in der Öffentlichkeit. Ich habe ja erst letzte Woche einen Test gemacht. Jetzt kann ich, das würde keiner merken. Mhm. Also das sind alles Sätze, die ich natürlich kenne. Aus meinem Kopf. Und das ist eben nicht so, wir sind nicht schizophren als Abhängige, sondern wir kämpfen wirklich mit uns selber, nicht zu konsumieren, abstinent zu bleiben. Und ich merke das auch in Zeitabschnitten, wo es gerade gut läuft, auch mit meiner Genesung. Und 2 Jahre ist ja eine amtliche Zeit.
Finde ich auch.
Toll. Aber es ist eben trotzdem diese Wellenbewegung. Auch da gibt's immer wieder Rückschläge. Und auch in guten Momenten spüre ich den Onkel sehr, sehr stark. Und bin sehr froh, dass ich dort in Therapie Dinge lernen durfte, die einen davor beschützen. Und dafür machen wir ja auch wöchentlich Werbung.
Das ist ja wirklich so. Einer der schwierigsten Punkte ist ja, dass jedes Gefühl Suchtdruck auslösen kann. Also egal ob positiv oder negativ, aber wirklich jedes einzelne, ne? Euphorie, dann will man es halt verstärken, wie du gesagt hast, oder man ist stolz auf sich, will sich belohnen, man ist traurig, will sich betäuben, man hat Angst, will sich mutigen. Also es ist irgendwie, zu jedem Gefühl passt halt leider Suchtdruck. Und das ist echt die Krux an der Sache, dass es anders als man denken würde, halt eben nicht diese negativen Situationen sind meistens, sondern ich finde es fast noch schwieriger, mit den positiven Situationen umzugehen. Einfach weil dann sofort sozusagen irgendwie, dann kommt ja auf natürliche Art und Weise Dopamin und dann weiß das Gehirn sofort Bescheid, als klar, davon will ich mehr. So, und das ist echt, das ist nicht einfach. Bei mir ist zum Beispiel auch so, dass ich immer noch Probleme habe, wenn die Kinder gerade bei mir waren, wo ich dann eigentlich, wo es mir so gut geht, ja, und es so super schön war und ich so glücklich bin, also komplett erfüllt. Und das sind für mich die schwierigsten Momente zum Beispiel. Also,
weil du danach in ein Loch fällst?
Ja, aber also erst, ich glaube, es ist ein Mittelding. Ich falle, glaube ich, in ein Loch, weil ich merke, dass trotz der positiven Laune, die ja eigentlich dadurch entsteht, und ich kann mich ja schon aufs nächste Mal freuen, also ich sehe die Kinder regelmäßig, ist jetzt nicht so, dass ich da Wochen warten muss, aber ich glaube, dass es mich schon ganz schön mitnimmt, dass ich mich dann freue und es mir gut geht und dann der Onkel sich wieder meldet sozusagen und ich sofort wieder weiß, ich bin in diesem Kampf drin. Und dann kommt, glaube ich, dieses Loch danach und dann wird es halt natürlich schwieriger noch, dieser Kampf. Genau, aber es sind wirklich, wie gesagt, einfach alle Gefühle, die da dazu beitragen können. Das ist sehr gefährlich.
Der Teufel ist tatsächlich allgegenwärtig, wenn man abhängig ist. So nehme ich das wahr. Ja.
Ich habe eben aufgemerkt, als du gesagt hast, es sei irreversibel. Das heißt, du kannst auch über eine Strecke an Zeit, die ihr clean seid, nicht weiterkommen?
Ne, das ist der Volksmund, sage ich mal, der kennt das ja vom Alkoholiker, was ja die gleiche Krankheit ist, also Alkoholismus. Klar. Und das sagt man ja auch, oder das kennt man ja vom Hörensagen, derjenige darf nie wieder
nur
einen Schluck trinken. So.
Und das stimmt.
Das ist so, genau.
Ja,
denn,
okay, ja, richtig.
Bei mir zum Beispiel ist das so, ich hatte ja einen Rückfall nach einer Therapie, der mir auch deutlich bei meiner Krankheitseinsicht geholfen hat. Denn ich hatte natürlich also nur vor, relativ wenig zu konsumieren. Ne? Ja. Der erlaubnisgebende Gedanke war jetzt nicht, ich bin eine Woche wach oder 3 Tage und verkonsumiere 1.000 Euro. Mhm. Der erlaubnisgebende Gedanke war, wir holen uns mal ein bisschen was. Aber ich kann eben, das ist ein Punkt der 6 Kriterien der WHO der Abhängigkeit, ich kann das Ende meines Konsums nicht steuern. Kann ich nicht. Und wir hatten auch schon mal Dr. Shantima Goertz zu Gast.
Liebe Grüße,
Suchttherapeutin und Oberärztin der Klinik hier, der Friedrich-von-Bodeschwing-Klinik für Suchttherapie. Mhm. Und die hat mal ein ganz tolles Bild erzählt, nämlich man kann ins, wie heißt das, im MRT, kann man das Gehirn untersuchen und man gibt halt eine Art Kontrastmittel, wie bei allen Dingen, die dort untersucht werden können. Und bei einem Süchtigen leuchtet halt ein bestimmter Teil im Gehirn leuchtet blau. Krass. Und er leuchtet auch nach 30 Jahren Abstinenz blau.
Wahnsinn. Ja,
also man kann es mit bildgebenden Verfahren auch nachweisen. Das ist ja auch das, wofür wir hier kämpfen in der Sendung. Es ist eben keine Willensschwäche, wenn man wirklich abhängig ist. Mhm. Und nochmal auch da Werbung. Es gibt die 6 Kriterien der WHO. Das kann man im Selbsttest durchführen. Müsst ihr einfach nur googeln. Wenn 3 davon zutreffen in den letzten 12 Monaten, ist man als abhängig diagnostiziert, wenn man mit sich ehrlich ist bei diesem Selbsttest. Mhm. Das kann ich nur immer wieder dafür auch Werbung machen. Und John und ich erfüllen tatsächlich 6 von 6. Ja, es gibt eine ganze Folge dazu, die heißt Bin ich süchtig? Ja. Da gehen wir die im Einzelnen durch. Und ja, es ist irreversibel. Und auch
man merkt das ja auch wir waren ja beide schon mal rückfällig sozusagen, zwischen den Therapien da. Es ist tatsächlich so, wie du es eben auch schon gesagt hast, dass dann man sich vornimmt, sozusagen ganz doll aufzupassen und ganz, ganz vorsichtig zu sein. Und es ist einfach wie vom Teufel, dass es nicht funktioniert. Also es sind ganz krasse Situationen. Man kann es ganz schwer auch beschreiben, weil sobald sozusagen die Substanz weg ist, die man da hatte, tritt eine Gier ein, die also eine ganz starke Rastlosigkeit hervorruft, so dass ich in meiner Wohnung dann auch im Teppich nach irgendwelchen Resten suche und dann noch möglichen Pfandflaschen zusammenkrame und jeden anschreibe, den ich kenne und irgendwie noch an Geld kommen muss oder, ne, also wenn das zum Beispiel der Punkt ist, also da setzt irgendwas ein, was ganz diabolisch ist, so ein ganz krasser Sog, wo ich auch denke, dass ich das, also ich kann es nicht mit irgendwas anderem vergleichen, so wirklich, höchstens halt mit so Hunger oder Durst.
Und kannst du dich in dem Moment beobachten, also das, wo wir Hagen und ich aufgemerkt haben, oh Gott, krass, wenn du da tatsächlich im Teppich suchst nach Resten, kannst du dich dabei beobachten und sagen, boah, schon auch irgendwie krass, was ich hier mache?
Also schon, man weiß in dem Moment, dass es krass ist und ich glaube, das ist auch eben das Schlimme, dass es alles auf so 2 Ebenen abläuft. Mhm. Man weiß schon die ganze Zeit, wie krank und eklig es ist, was man gerade tut und ekelt sich auch so ein bisschen vor sich selbst. Und auf der anderen Seite ist es wirklich so eine Situation, in der man keinen Ausweg sieht so richtig. Also es ist gefühlt keine Option, dann einfach zu sagen, ah ja, okay, dann halt nicht. Also das ist vielleicht, also jetzt gerade bei Kokain, was ja unsere Substanz ist, dieses einfach zu sagen, ja easy, jetzt ist halt schon zu spät oder so, das ist
keine Option.
Nie funktioniert für mich. Nee, genau, ist einfach, das geht gar nicht, ne, habe ich das Gefühl.
Das mal einleiten zur Befindlichkeit. Also es bleibt bei uns spannend. Aber das trifft jetzt, verallgemeinere ich doch mal, es ist mit der Abhängigkeit, jeder, der der auch abhängig ist, kennt das, weiß das, man muss sehr, sehr achtsam sein, das ist eins der Hauptwörter aus der Therapie, was man lernt, in welche Situation begebe ich mich, wie gehe ich heute mit meinen Gefühlen um, Stichwort Gefühle, meine Einstiegsfrage an dich, Anne, ich möchte erstmal sagen, dass du mein mit deiner Sendung 16 Jahre Anne Will im Ersten, dass du ein familienübergreifendes Format gemacht hast, um Menschen zu politisieren und sich mit Politik zu beschäftigen. Ich habe das mit meiner Omi geguckt, regelmäßig, und wir haben gesagt, oh, heute kommt Anne Will. Und ich sag das jetzt nicht, weil du unser Gast bist, sondern das ist einfach so. Erstmal dafür vielen lieben Dank. Ja, danke. Und jetzt kommt meine Frage, die mich letzten Jahre doch sehr, sehr beschäftigt hat.
Jetzt bin ich gespannt.
Und ja, es hat natürlich damit zu tun, was gerade auch in unserer Gesellschaft passiert. Ich muss mal gucken, wie ich es jetzt einfach kurz fasse. Wer uns hört, weiß, dass das mir nicht immer leicht fällt.
Wir haben mehr Zeit.
Da sitzt ein Politiker, ist jetzt egal, ja, XY. Es ist ja übergreifend. Du stellst eine Frage, du kriegst in keinster Weise die Antwort auf die Frage. Und ich als Zuschauer zu Hause bin dann die letzten Jahre, der redet gerade nicht ehrlich, er antwortet vor allem nicht auf deine sehr interessante Frage, wie machen wir denn das jetzt mit dem Kindergeld, sondern es wird drumherum geredet, es gibt keine klare Antwort und jetzt kommt mein Gefühl, was ich auch noch habe der letzten Jahre und da teile ich vielleicht mit einigen da draußen, ich habe das Gefühl, die haben dir immer nur das geantwortet, was ihnen in der zur nächsten Landtagswahl geholfen hat, für die nächsten Wochen, für die Umfrageergebnisse und da fühlte ich mich dann zu Hause, da fühlte ich richtig deine Hilflosigkeit. Entschuldigung, wenn ich dir das jetzt unterstelle, zu sagen, also die reden oft nicht, jetzt bin ich mal ganz im Volksjargon, warum sagt er nicht, was ihn beschäftigt? Ich verstehe das schon politisch, aber wie war das eigentlich, wenn du gemerkt hast, ich kriege heute Abend eigentlich nur die gleichen Sätze, die er schon im Morgenmagazin gesagt hat, in den Tagesthemen und eigentlich ist auch der Grund, warum derjenige bei dir war, nur Meinungsmache für die nächsten Wochen. Und so habe ich es die letzten Jahre empfunden und das fand ich sehr anstrengend als Zuschauer.
Ja, also tut mir leid, dass du es so empfunden hast. Das ist natürlich dann ärgerlich und umso bemerkenswerter, dass du dann weitergeguckt hast. Aber mir ging es da anders. Okay. Also ich habe das gar nicht so empfunden und du hast dich selber gebremst, als du sagst, eventuell unterstelle ich dir das mit Hilflosigkeit. Ich hatte ja Mittel, also zum Beispiel einfach zu sagen, sie antworten gar nicht auf meine Frage. Also, ne, ja. Das habe ich auch oft gemacht. Ja,
absolut.
So, das ist ja irgendwie die Technik dann. Also ich habe mich nicht hilflos gefühlt und ich habe das oft auch, oder anders, ich habe es so pauschal nicht so empfunden, dass Politikerinnen und Politiker, die bei uns in der Sendung saßen oder die jetzt in meinem Podcast sind, dass die partout nicht antworten würden. Ich habe einen großen Respekt vor Politikerinnen und Politikern. Ich schätze auch viele von denen sehr. Ich finde klasse, wie viel Zeit die investieren in diese Arbeit. Das wüsste ich nicht, ob ich das wollte und könnte und Freude dran hätte. Also das erstmal vorweggeschickt. Ich bin alles andere als PolitikerInnen verdrossen. Ich bin voller Respekt. So, und deshalb sollte diese Situation so gewesen sein, dass jemand auf die Frage partout nicht antwortet, was zweifellos vorgekommen ist, ja klar, dann ist es an mir, dass ich das offenlege. So, und da mag es ja auch Gründe für geben manchmal. Und die nehme ich dann sehr gelassen hin. Ja. Also, dass ich denke, okay, ja, da ist gerade Dissens in dessen Partei, deshalb will er sich jetzt nicht allzu weit vorwagen und so, da spielen also wahrscheinlich irgendwelche Rücksichtnahmen eine Rolle und so. Und davor habe ich dann schon wieder Respekt.
Okay.
Gleichwohl muss ich sagen, vielleicht bin ich auch so ein bisschen durch all die Jahre, die ich das gemacht habe, nicht nur die Talkshow, sondern vorher auch Tagesthemen und sowas, immer Interviews mit Politikerinnen und Politikern, vielleicht bin ich auch so ein bisschen verquer inzwischen oder verdorben oder so und habe einfach so eine Art, habe mich da angepasst an das, was ich da an Antworten bekomme und vielleicht mehr nicht erwarten darf oder so. Ist mir jetzt aufgefallen, wir hatten Felix Lobrecht zu Gast im Podcast in meinem,
Politik mit Anne Will.
Ja. Genau, hört auf jeden Fall mal rein.
Ja. Bitte abonnieren.
Ja, Felix, liebe Grüße, das sagt er immer so, ne? So. Nein, und der ist zum Beispiel an einer Stelle, wo ich ein Interview einspielte mit einer Politikerin, die ich super interessant finde, Aminata Touré, die erste, wie sie selber sagt, afrodeutsche Politikerin oder Ministerin. So. Mhm. In Schleswig-Holstein ist sie zuständig für Jugend, Familie, Integration, ganz viel auf einmal. Und ich habe dieses Interview gemacht am Tag zuvor und ich fand das ein gutes Interview. Mhm. Und dann hat aber der Felix gesagt, ich verstehe kein Wort. Ja. Also ich verstehe genau gar kein Wort. Und hat einfach mal diese Sprache also wirklich zutreffend entlarvt als eine, die wie ein Code ist. Ja.
Das geht mir tatsächlich auch so.
Ja.
Deswegen habe ich auch so ein bisschen leicht provokant gefragt.
Ja, hast du richtig gemacht. Ja. Und mir war das ein richtig guter, wichtiger Moment, weil ich dachte, ja, stimmt, er hat recht. Und so unmittelbar, dass das jemand auch einfach so frei rausdonnert und sagt, sorry, also mir sagt es gerade gar nichts, habe ich selten erlebt und fand ich super. Und er hat ja auch was draus gemacht. Er macht daraus was natürlich inzwischen leider ja ein weit verbreitetes Phänomen ist. Er sagt, ich bin verdrossen, ich habe das Vertrauen verloren. Ganz viele Menschen haben das Vertrauen auch in die amtierende Bundesregierung verloren. Das darf natürlich so alles gar nicht sein. Ne? Dann läuft was richtig schief. Das stimmt schon. Und ja, aber für mich gilt, irgendwie habe ich mich dran gewöhnt und nehme das gar nicht so dramatisch wahr. Mache ich aber eventuell jetzt nicht zuletzt auch durch den Impuls, den Felix mir da gegeben hat, ihr jetzt auch nochmal anders, weil man kann sich auch immer wieder rausswitchen aus dem eigenen Krempel.
Es ist ja tatsächlich so, also und auch wenn manchmal, also nicht manchmal, wenn eben dann auch geantwortet wird, kann ich mich Felix nur anschließen, ich habe das auch gesehen bei euch, dass ich halte mich nicht für bescheuert, dass ich die kleinsten Zusammenhänge nicht verstehe, aber man weiß manchmal wirklich nicht, worum es eigentlich gerade geht
und
was derjenige geantwortet hat.
Ja.
Ich glaube, da geht's einfach ganz viel, also mir fällt direkt einfach das Wort Klarheit ein,
ja,
so, weil Klarheit einfach auch jetzt mal aber sozusagen auch wieder auf unsere Thematik so ein bisschen bezogen, was ich gemerkt habe, was in den zwischenmenschlichen Beziehungen das Allerwichtigste im Prinzip ist, um eben Vertrauen zu entwickeln, ist halt Klarheit. Stimmt. Und wenn du den anderen einfach nicht verstehst an gewissen Punkten, dann hörst du auch irgendwann auf, ihn verstehen zu wollen, weil es macht da gar keinen Sinn.
Stimmt.
Sozusagen. Und ja, das wollte ich mal kurz einwerfen, weil ich habe sofort gedacht, diese Klarheit fehlt einfach. Ja. Ne? Das ist so wichtig.
Mhm. Und natürlich musst du ja, da bin ich jetzt mal gespannt auf deine Antwort, wie unterscheidet sich für dich die Gesprächsführung von der Talkshow, die du 16 Jahre gemacht hast, zu dem Podcast jetzt? Und da würde mich schon interessieren, wie die Entwicklung dahin war. Ich kann mir vorstellen, die ARD hätte gerne verlängert. Wäre das so gewesen?
Ja.
Doch,
die hätten verlängert,
du
ja.
Du hast entschieden, ich höre auf und mache jetzt dieses Podcast-Format, was ja schon irgendwo eine andere Sportart ist, wo man vielleicht sogar eben du auch in Zukunft die Leute doch bessere Fakten rausholen kannst. Ja,
also ich fange am Anfang an. Mhm. Genau, ich habe mich entschieden aufzuhören. Ich hatte das Gefühl, ich möchte gerne was anderes machen. Ich sehne mich danach. Wir sind ja hier im Sucht und Süchtig Podcast. Also ich hatte eine Sehnsucht nach Veränderung. Ich wollte gerne was anderes machen. Ich mochte oder liebe an meinem Beruf sehr, dass du so viele Spielformen hast. Ich war immer wahnsinnig gerne Journalistin von Beginn an. Das war genau mein Ding und ist es bis heute. Aber dieser Beruf lebt aus unterschiedlichen Formaten, daraus, dass du andauernd immerfort was Neues machst, dich mit anderen Themen beschäftigst und nicht immer, zum Beispiel, so war das dann in meinem Fall, nach Atlas Hof rausreitest, Boeing im immer gleichen Setting sitzt, ungefähr gleiche Dinge tust. Thematisch war das immer interessant und abwechslungsreich, aber auch nur begrenzt abwechslungsreich, weil du bleibst in so einem ausgetretenen Pfad. Das mochte ich lange Zeit. Deshalb habe ich es auch lange gemacht. Und ich fand es schön, dass ich das mit meiner eigenen Firma gemacht habe und eben in einem tollen Team gearbeitet habe und so. Da sprach ganz viel für, das auch weiterzumachen. Mhm. Dagegen sprach aber, es war eingefahren und ich wollte was Neues machen. Und in dem Moment war mir aber nicht klar, dass es der Podcast sein wird.
Okay.
Also das wusste ich da noch nicht. Sondern
zurück zum aktuellen Sportstudio oder was denn?
Sportschau habe ich
gemacht. Aber du hast Sport gemacht.
Ja, ne? Sportschau habe ich gemacht, ja, genau. Ja.
Wie unterscheiden sich Fußballer-Interviews zu Politiker-Interviews?
Also gar nicht mal so sehr.
Okay.
Da gibt es auch Codes, über die wir eben gesprochen haben. Ja. Da sagst du auch nicht klar, dass die anderen aber alle scheiße gespielt haben und nur du gut. Und so, das macht auch keiner. Sondern ja, danke an die Mannschaft und so. Ja. Also da
das macht einen guten Matchplan.
Ja. So, also das zur Erklärung vielleicht. Ich wusste da noch nicht, dass es der Podcast sein würde. Es hat sich erst so im Laufe des vergangenen Jahres dann entwickelt, indem ich wusste, okay, ich werde die Talkshow nicht mehr machen. Was könnte denn das Neue sein, nachdem ich mich hier sehne? Dass ich das aber jetzt mache, ist für mich das perfekte Match. Das macht so eine Freude. Ich bin wirklich, wirklich, und das ist jetzt überhaupt nicht irgendwie dahergesagt oder so, ich bin richtig positiv aufgeregt und fühle mich total lebendig dadurch. Schön. Und merke, das war deine Frage, dass Menschen, die ich jetzt im Podcast frage, anders antworten. Also wir sitzen in einem kleinen Raum, da sitzen dann nur wir beide, der Interviewpartner, die Interviewpartnerin und ich. Also gestern war das gerade der ehemalige Botschafter Israels in Deutschland, Shimon Stein. Und das ist natürlich ein Vollprofi, der hat 1000 Interviews gemacht, der war auch schon in meiner Sendung und so. Aber dort habe ich den komplett anders erlebt als jetzt. Das musst du ja auch erstmal aushalten, dass du jetzt plötzlich mit jemandem, der dir echt fremd ist, bist du sehr eng, sehr intim in diesem Raum und jetzt kommt es halt nur auf uns beide an. Da ist gar keine Ablenkung, du kannst nicht nochmal irgendwie zum Kameramann fährt so mit Steadicam um dich rum oder sowas. Weißt du, da kannst du dich allein mit den Blicken kurz mal rausziehen aus der Situation. Da ist aber nichts in dem Raum, passiert genau gar nichts. Und da sitzen wir halt. Ich finde
es
super.
Es bleibt halt das Wort, ne?
Ja.
Es bleibt halt auch stehen.
Ja, und ich glaube, es kommt, das hat auch irgendwie was kleines bisschen Ängstigendes. Ich erlebe Gesprächspartner da auch nervös und so, weil du dich halt jetzt irgendwie in dieser halben oder ganzen Stunde nur miteinander beschäftigen wirst, das aber natürlich dann so machst, dass es andere hören werden. Es ist schon auch irgendwie eine komische Situation, eine intime Situation, die mir aber ausgesprochen gut gefällt, weil ich finde, vor einer Kamera bist du nie, wie du bist.
Fehlt dir das?
Nee, das fehlt mir gar nicht. Das finde ich jetzt irgendwie den Horror, dass hier überall immer alle Kameras wieder aufgebaut sind. Das habe ich zum Beispiel mit, nein, Horror ist übertrieben, ich kann damit leben. Aber ich, das war so weit, wo ich dachte, genau, Podcast, geil. Ja. Dann sind die Kameras nicht mehr da.
Die
so.
Kommen jetzt wieder langsam.
Ja, Bums, jetzt hat das jeder und alle machen auch Video-Podcasts und so. Ja, ja, wir auch.
Jetzt ja auch dran. Und empfindest du so ein Podcast-Gespräch auch als anstrengender? Weil man ja doch mal,
also weil man muss viel leichter.
Echt, okay, weil ich finde ja, weil also manchmal nehmen wir zwei Folgen an einem Tag auf. Und das finde ich zum Beispiel dann in diesem Moment, weil man ja eben, man gibt ja diesen Vertrauensvorschuss erstmal schon mal, dann hat man ja dieses intime Gespräch über eine gewisse Zeit und muss sich da ja auch voll, also ist ja da voll drin und ganz anders noch, als wenn viele Gesprächsteilnehmer sind.
Ja.
Und ich finde sozusagen, wenn wir zum Beispiel zwei davon machen, dann merke ich danach ganz klar, dass das mich mega schlaucht.
Die zweite Folge ist ein Kampf.
Ja, schon.
Teilweise, ja.
Ja, glaube genau. ich. Ja.
Aber bei dir ist das sozusagen, da ist noch alles... Dass das läuft, ja.
Also alles stabil.
Das ist eine andere Investition irgendwo.
Ja, ne? Aber du hast was Gutes angesprochen. Das habe ich eben auch gedacht, als du, Hagen, das ganze Thema aufgerissen hast. Der Unterschied zu dem, was ich in der Talkshow gemacht habe, ist halt, dass ich auf einen Menschen konzentriert bin. Mhm. Und genau das, da wirft man sich rein, das zieht im Zweifel auch was aus einem raus an Energie und so. Deshalb verstehe ich, dass eine zweite Folge für euch anstrengend ist, total. Ich habe gestern auch zwei Sachen gemacht. Erstes Interview mit Simon Stein nachmittags, das war 40 Minuten. Und dann noch die eigentliche Folge mit Melanie Amann, eine Stunde, ein bisschen was.
Liebe Grüße bitte.
Ja, liebe Grüße, Melanie. Ja. So, das war auch irgendwie viel, ne, am Abend. Ich war auch irgendwie, ich war durch. Aber die Anstrengung in der Sendung damals, das war insofern eine andere, als dass ich da ja mehr moderieren musste. Das heißt, du musst gucken, dass fünf GesprächspartnerInnen so zu Wort kommen, dass du mit dieser Sendung erzählst, was wir uns als Team vorgenommen haben, was dann irgendwie an Stelle X kommen soll, boing, dann sprichst du den einen an, dann wieder der andere und so. Das ist ein anderer Job. Und was ich daran nicht so gerne mochte, will ich auch gerne sagen, ist, du hast eigentlich nie die Kontrolle. So, weil du gibst, du hast Steuerung.
Aber sowas hattest du die immer.
Ja, gehabt, ich hab natürlich nach den Jahren eine große Sicherheit gehabt. Ja. Ne? Aber ich habe dieses Tun als, wie soll ich sagen, unfertiger empfunden. Das war so eine unfertige Angelegenheit. Das konnte gelingen, das musste aber nicht gelingen. Hing sehr an meiner, an der Tagesform der anderen und so ganz viele Unwägbarkeiten sind da drin gewesen. Insofern, das schon hat mich mehr angestrengt.
Ich meine, das war ja ein Potpourri an Standpunkten, so kann man ja sagen. Ne? Ihr wusstet, wir haben hier den da und der hält das, der andere sieht das anders.
Ja.
Dann haben wir noch jemanden in der Mitte, der noch nicht so weiß.
Ganz genau.
Dann entsteht ein Gespräch. Was ist, wenn sich jemand nicht gemeldet hat mit dem anderen Standpunkt? Hast du den dann aktiv angesprochen,
sofort.
Um es rauszuholen?
Genau, weil das ist ja dann so, ich habe ja eine Idee, wie was müsste jetzt hier in Frage X an Positionen, Standpunkten vorkommen. Und dann sitzt Ihmchen da und er kam nicht zu Wort und dann so, Ihmchen. Und dann muss, genau, dann muss er das eben, dann fragst du so, dass er das sofort da reinwerfen kann. Oder eigentlich geht man von der Fragetechnik her immer in eine leichte Konfrontation, dass du sagst, gut, aber das kann Ihnen jetzt nicht gefallen, wenn, weißt du so,
und dann der mit dem gesenkten Kopf, da muss doch jetzt,
ja, genau.
Was ich noch habe, wir haben noch ein paar Fragen vorbereitet, ein paar Themenkomplexe für dich. Ich will aber noch ganz kurz bei der Sendung bleiben, bei der alten. Wie war das?
Ohne Zettel und so ganze Themenkomplexe.
Ja, wie war das?
Gut, macht
weil
das.
Wir haben damals auf Therapie, als wir uns kennengelernt haben, haben wir quasi, es gibt ein Dokument, da stehen irgendwie, weiß ich nicht, 200 Themen drin oder 80, ich übertreibe ja gerne.
Auf jeden Fall viele.
Sehr viele und wenn wir nicht was Tagesaktuelles machen, oder wöchentlich aktuell, was uns betrifft oder der Gast was mitbringt bei uns, dann gehen wir in dieses Dokument. Und
ich habe nicht verstanden, das habt ihr ausgedacht euch und das ist
Das sind einfach, also was gültig. Hat Themen mit der Abhängigkeit?
Ah, okay.
Suchtdruck, Zeit zum Beispiel war ein Thema von der letzten Woche. Einfach Zeit, das kommt aus so einer Liste, wo wir dann sagen, oh, das habe ich darauf jetzt Lust. Und die haben wir damals, als wir versucht haben, den Podcast an den Mann zu bringen, hatten wir einfach, wir hatten 10 Folgen komplett konzipiert als erste Staffel.
Super.
Und wollten den Leuten, aber uns war immer klar, wir wollen weiter senden. Und hatten dann einfach eine Themenliste mitgegeben.
Klasse, so. Sehr gut.
Die Frage, die ich jetzt habe, wie war das eigentlich, wie viele Leute waren involviert, das Thema der Woche für Anne Will zu konzipieren? Und sitzt man dann manchmal da in einer Redaktionssitzung und denkt, oh, was machen wir denn diese Woche?
Ja, ja.
Was machen wir da? Was zum Teufel machen wir diese Woche?
Ja.
Also müssen wir uns was raussaugen, weil vielleicht einfach nichts passiert ist, Stichwort Sommerloch.
Ja.
Da hast du bestimmt die eine oder andere Sendung auch gemacht, wo man denkt, oh, die hättest du jetzt nicht gebraucht.
Genau. Ja, voll. Also das stimmt.
Wie war dieser Prozess des Themen, der Themenfindung und wie sehr, persönliche Frage, hat dich manchmal das auch, hat es auch Druck entstehen lassen und konntest du manchmal schlecht schlafen, weil du wusstest, ich habe eigentlich noch kein Thema?
Also Thema, ja, ich hatte ein Team von so 10 Redakteurinnen und Redakteuren oder RedakteurInnen, so. Und wir haben auch eine Vorplanung gehabt und sowas, dass du schon ungefähr siehst, okay, an dem Wochenende sind die und die Termine, das könnte uns ein Thema reinspülen, der Kanzler ist in China oder was weiß ich.
Thema reinspülen, finde ich auch gut.
Könnte man China sogar zum Thema machen.
Ja.
Also so hat man also eine grobe Ahnung, was ist dann wohl, wie wir das immer genannt haben, der Schnack. Also was ist so in der Woche das, was dich anweht, wo du denkst, dazu wüsste ich jetzt gerne mehr. Das war unser Anspruch und ich glaube dann irgendwann auch, das hatten wir halt uns dann selber eingebrockt, die Erwartung an unser Format, dass du das aktuelle politische Thema der Woche wirklich erwischst. So, jetzt sitzt du mittwochs, dann spürst du das noch gar nicht so genau. Was ist denn wohl Sonntagabend das Thema, was alle kriegt und wo du wirklich jetzt und da haben wir auch oft blank gezogen. Also da war immer mein stehender Witz, den glaube ich nur ich noch witzig fand, dass ich sage, okay Leute, lass uns anrufen, wir geben die Sendung zurück, Sonntag fällt aus und so, weil...
Der könnte auch von John sein.
Ja, weil uns nichts...
Manchmal schon.
Weil uns tatsächlich nichts irgendwie spannend erschien. So, und da habe ich aber nicht schlecht geschlafen, weil da habe ich immer gedacht, gut, irgendwas wird uns schon noch einfallen. Und wir haben uns ja dann auf irgendein Thema auch geeinigt, in der Hoffnung, dass noch was passiert. Also, und sei es am Samstag oder so, dass dann was aktuell los ist, wo wir sagen, okay, komm, lass knicken, unsere tolle Vorbereitung, lass uns nochmal ganz von Anfang anfangen. Das hat mir keinen Druck gemacht, muss ich
sagen. Gar nicht?
Nö, nicht so. Was mir Druck gemacht hat, ist immer jede Folge, dass ich wollte einfach richtig gut vorbereitet sein. Mhm. Und da habe ich mich echt reingehauen. Und dann hast du eigentlich immer so ein kleines bisschen wie so einen Prüfungsdruck, dass du denkst, oh, weiß ich da jetzt alles? Habe ich das gelesen? Habe ich das überhaupt wirklich verstanden? Könnte ich das in meinen eigenen Worten sofort, aber in knackigen 3 Sätzen runtererzählen? Sowas. Und da hatte ich Techniken, aber trotzdem war das immer viel zu lesen und war gerne mit dem Eindruck verbunden, den, glaube ich, jeder kennt, der sich in ein Thema einwuselt, dass du dann erst weißt, was du darüber nicht weißt. Stimmt. So weißt du, das ist halt einfach der Mist da dran.
Und das finde ich jetzt ganz interessant alles. Und du hast jetzt auch geredet von Erwartungen, ne, die du, also einerseits kommen ja von außen ganz klar Erwartungen, ne? Du musst Bescheid wissen, ihr braucht ein gutes Thema. Es herrscht ja schon ein ziemlicher Druck einfach und das in einer sehr großen Regelmäßigkeit.
Ja.
Und da würde mich jetzt interessieren, wie du, weil du sagtest so, okay, das hat dir jetzt nicht so einen Druck gemacht und so, aber wie kommt es, dass du so gut damit umgehen konntest? Woher kommt deine Resilienz, dass du damit überhaupt umgehen kannst, konntest in der Zeit so gut? Weil das ist ja was viele Menschen ja eben dann doch auch zum Beispiel in Richtung Substanzen treibt und in eine Flucht, um irgendwo mal so richtig abzuschalten, was ja gar nicht so einfach ist. Von daher wäre das ganz vielleicht...
Also das kann ich dir, glaube ich, wissen, setzen.
Da gehen wir mal in deine Biografie jetzt
an. Okay, yeah, let's go. das kann ich dir im Einzelnen nicht sagen, woher die Resilienz wirklich stammt. Also eine meiner Freundinnen, Sabine, Grüße gehen raus.
Liebe Grüße. Auf jeden Fall Grüße gehen raus. Ganz strenge Grüße.
Sagt immer, du hast so einen Stahlkern, auf den kannst du dich immer verlassen. Also das, das ist in Momenten, in denen es mir eventuell auch überhaupt gar nicht gut ging, ich aber trotzdem die Sendung machen muss, dann ist ja auch Fernsehen gemein, weißt du, dann sieht man dir das natürlich im Zweifel auch an. So, das habe ich, glaube ich. Was ich stark habe, ist Trotz. Ich, den kann ich für mich motivieren, wenn ich das Gefühl habe, okay, eigentlich läuft alles scheiße, deine Elli. Jetzt will ich aus Trotz, jetzt ist recht. Und dann brauche ich dafür aber keine Substanzen. Das, da höre ich eher auf zu essen, zu trinken und trinke schon mal gar keinen Alkohol oder sowas. Weil das mag ich dann auch gar nicht mehr. Also denke ich auch gar nicht drüber nach, sondern fühlt sich nicht gut an, habe ich keine Lust drauf und so. Also deshalb, ich glaube, irgendwie habe ich es in mir. Ich kann mir helfen, zum Beispiel, indem ich rausgehe, joggen gehe oder sowas, um Spannung abzubauen oder um mich auch wieder so auf die Reihe zu kriegen, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren. So, das kann, da profitiere ich dann ja auch, Dopaminausschüttung und Zeug. Das merke ich dann wohl auch, dass mir das gut tut. Aber ansonsten wüsste ich das nicht, woher ich das habe. Ich habe schon zum Beispiel genossen am Anfang, ich wollte ursprünglich zur Zeitung gehen, als ich, was weiß ich, im Studium noch war, dachte ich, ja, das ist genau mein Ding. Dann habe ich aber Radio angefangen, dachte, ja, das ist aber genau mein Ding. Und da merkte ich, ich bin aufgeregt, ich bin irgendwie nervös. Und dann habe ich aber schnell gemerkt, ich kann das wegatmen. Also ich habe eine Technik, um mich zu beruhigen. Und ich bin nicht so nervös, dass ich gar nicht mehr sprechen kann oder so. Dann wäre es ja der Killer gewesen.
Schon aber auch ein Talent, ne?
Das glaube ich, dass das irgendwie so ein Gift ist, was du hast. Und da habe ich mich auch damals dann drüber gefreut. Das habe ich auch irgendwann gemerkt, dass du am besten dich natürlich beruhigen kannst, zum Beispiel auch motivieren kannst mit eigenen Bezügen. Ich habe zeitlang junge, die Volontärinnen und Volontäre so geschult in, hieß so spießig das Seminar, Verhalten vor der Kamera. Und
hast du geschult?
Habe ich die trainiert, genau.
Bei der ARD oder wo?
Ja, bei der ZFP, der Zentrale für Programmgestalterinnen oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Tolle Sache, bin ich auch selber im Rahmen meines Volontariats unwahrscheinlich gerne hingegangen zu diesen Seminaren, Interviewtechnik, Reportagetechnik, Moderationstechnik und sowas. Und da habe ich mich dann irgendwann auch als Trainerin so getummelt. Und denen habe ich halt auch immer gesagt, Leute, schafft euch eure eigenen Bezüge und feiert die für euch. Haltet sie euch wach nach dem Motto, ich habe das gekonnt, ich habe das schon mal gekonnt. Dann werde ich es auch wieder können. Dafür musst du aber auch erstmal zum Beispiel in irgendwas reingerasselt sein, was irgendwann was ganz falsch gemacht zu haben, sich da rausgewuselt zu haben, kann natürlich der eigene Bezug sein, wo du dann dir jeweils immer wieder sagst, komm, egal, das habe ich schon mal gemacht. Und das habe ich mir auch wachgehalten, dass ich eigentlich immer dann doch wieder aus einer Sache wieder rausgefunden habe, in der
sehr
ich
bekannt
mich,
vor.
Mich also nicht gut gefühlt habe.
Ich fühle das gerade, was du sagst.
Ja?
Ich würde einmal noch einen Schritt zurückgehen. Das ist vielleicht ganz spannend. Was warst du denn?
Ich würde dazu noch gerne kurz.
Okay, sehr gerne schon.
Ja, und zwar, also einerseits finde ich es interessant, das hört sich an wie sozusagen eine Mischung einerseits aus so Erfahrungen, ich kann Dinge durchstehen, also positive Erfahrungen und bewusst angewandte Techniken, die du auch hast, ne? Joggen, was du gesagt hast. Läuft das ganz bewusst bei dir ab? Also merkst du, weil du sagtest eben so, ich kann mich nicht mehr konzentrieren und dann gehe ich zum Beispiel raus oder so. Ist das was du, also weil es ist natürlich interessant, einfach so diese Themen, ne? Genau für Leute, die auch Probleme haben. Läuft das ganz bewusst ab? Merkst du wirklich so, okay, jetzt ist dieser Punkt gekommen, jetzt weiß ich, mir hilft jetzt joggen gehen oder mir hilft jetzt, läuft das so oder sind das mehr Sachen, die du so nach Gefühl einfach tust? So.
Also teils. Ich habe auch, wie ihr, Therapie gemacht und habe da halt gemerkt oder gelernt, mich selber zu fragen, was bedrängt mich jetzt hier eigentlich oder was bedrückt mich jetzt eigentlich? Was ist denn das für ein Gefühl und wo kommt das mutmaßlich her? Warum ist es immer zum Beispiel am selben Tag oder immer am Donnerstag oder so? Aha, könnte sein, dass das da und dort mit zusammenhängt, dass ich dann mich so ganz verloren noch fühle in der Vorbereitung, um jetzt nochmal kurz meine Sendung als Beispiel zu nehmen, aber es ist wirklich nur ein Beispiel, liegt hinter mir und so. Aber da war das so, dass ich merkte, donnerstags war ich gerne mal traurig oder so. So, und woher kam das jetzt? Mhm. Und ich habe dann für mich rausgefunden, es hing auch damit zusammen, dass ich mich unsicher gefühlt habe. Dass ich da noch dachte, oh, ich schlingere mit dem Thema, ich komme nicht klar oder so. Und dann habe ich da dann, weil ich es gelernt hatte, mir jemand dabei geholfen hat, das rauszumändeln, aha, es ist also offensichtlich immer Donnerstag und so, dass du dann sagst, okay, ja, dann nimm es einfach mal so hin, dann wird es Freitag schon besser sein. Mhm. Und da ist ein ganz bewusstes Umgehen, reflektiertes Umgehen. Und ja, wenn ich merke, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, dann habe ich halt das für mich, glaube ich, auch als Erfahrung abgespeichert, dass mir das dann gut tut, mit dem Hund rauszugehen oder so, weil ich weiß, okay, oder ich habe mich, weil ich weiß, dass ich danach klarer sehen werde. So, das habe ich zum Beispiel auch in der Vorbereitung oft gemerkt. Ich habe mit einem Kollegen immer mich vorbereitet auf die Sendung. Wir sind so den ganzen Ablauf durchgegangen, wir haben Fragen formuliert und so. Und dann hingen wir zum Beispiel mal an Stellen fest. Und daraufhin sagte der wahrscheinlich so, oh, ich glaube, ich gehe mal aufs Klo oder so, weißt du, dass du rausgehst aus der Situation und danach kannst du dich wieder besser konzentrieren. Dafür finde ich gut, mit dem Hund raus, was einkaufen gehen, irgendwas machen, wo du das nachher auch das Gefühl hast, oh yeah, ich habe was erledigt. Aufräumen mache ich gerne, anders als du, John, weil ich dann so gleichzeitig das Gefühl habe, ich bringe Ordnung in mein Leben.
Ja, ich würde es auch gern besser können.
Also, aus der Situation raus ist ja ein Key-Element in der Suchttherapie, John. Also was Anne gerade beschrieben hat.
Aus der Situation rauszugehen.
Ja, die Situation zu verlassen, genau, die Situation verlassen. Bewusst zu verändern, egal wie man da jetzt reingekommen ist, sei es alleine durch eine Traurigkeit oder man ist draußen in einer Situation, dass man, ich muss Situationen, die zu Suchtdruck führen könnten oder zum Konsum generell, muss ich halt auch sofort verlassen. Und davor gelagert sind ja Situationen, die vielleicht erstmal ein Gefühl entstehen lassen, was in mir Suchtdruck auslöst.
Ja.
Also in der Suchttherapie wird viel daran gearbeitet. Deswegen fand ich es gerade, es ist so schön, wie viele dieser Sachen doch allgemein gültig sind, um als Mensch in der Balance zu bleiben.
Genau.
Ob man jetzt süchtig ist oder nicht oder andere Issues mit sich hat und seinem Leben, dass sich da doch viele Gemeinsamkeiten sind. Also viel wird daran gearbeitet, so erinnere ich das und so lebe ich auch heute, dass ich überlege, wie fühle ich mich gerade, wäre das eine gute Idee, jetzt überhaupt das zu machen? Wer weiß, was damit entsteht. Und da wird man doch sehr sensibilisiert, sich kennenzulernen. Also ich habe mich noch nie in meinem Leben so gut selbst kennengelernt wie jetzt.
Ja,
gut. Ja, also erstmal sind diese 15 Jahre Abhängigkeit und viel Konsum, die alles andere tun, als sich selbst kennenzulernen.
Ja.
Sondern da wird alles übertüncht, überspielt mit falschen Gefühlen, ja auch mit falschen Emotionen. Und ich glaube, das habe ich letztens auch in der Sendung gesagt, es macht mich sehr traurig, denn die Beziehung, die ich in der Vergangenheit geführt habe, diese Menschen haben den, der hier sitzt, eigentlich nie kennengelernt.
Mhm.
Und den, der jetzt hier sitzt, ist vielleicht eigentlich im Moment die beste Version, die es vielleicht jemals von mir gab. Und das ist schon verrückt, ja.
Das ist auf jeden Fall eine Top-Version.
Das wollte ich jetzt nicht herausfordern. Nein,
finde ich natürlich schön, wenn ihr das über euch sagen könnt, oder?
Das kommt, glaube ich, hoffentlich bei vielen
beste
mit der Abstinenz.
Version eurer selbst, das ist doch super.
Ja, und es hat auch viel mit Therapie zu tun, ne? Beziehungsweise, als du eben auch gesagt hast, mit der Therapie, und ich dachte sofort, weil du hast dann direkt gesagt, mit dem sich kennenlernen.
Ja.
Ja, dieses sich kennenlernen ist was ich bei vielen Menschen sehe, dass es gar nicht stattfindet sozusagen, oder dass es auch gar nichts ist, wonach man in unserer Gesellschaft so strebt, weil es gibt so viel zu tun. So, es ist so, also ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel in meinem Leben ich ganz viel auf der Flucht war vor mir selbst und eben nie daran gedacht habe, mich eigentlich kennenzulernen. So, weil das ist ja anstrengend. Da muss ich mich ja damit richtig beschäftigen, da muss ich ja auch Probleme angehen und so. Und stattdessen kann ich ja einfach, keine Ahnung, 8 Stunden auf den Basketballplatz gehen so und da habe ich dann meinen Spaß und so, aber lerne mich halt. Also das ist positiv, ja, ich will jetzt Sport, super, aber dieses sich kennenlernen und wirklich so zu spüren, okay, wenn dieses Körpergefühl entsteht, dann ist das Nervosität oder da kommt gerade Frust und das rechtzeitig zu erkennen, um noch darauf reagieren zu können, bevor was Blödes passiert, so, das ist ja so ein bisschen der Schlüssel zu zufrieden.
Ja, das ist, ich weiß nicht, ich hätte jetzt, ich wollte so kurz dazwischen platzen, habe mich aber jetzt korrigiert, ob das eventuell auch ein Männerding ist, dass man sich nicht kennenlernen will. Aber stimmt natürlich gar nicht. Ich kenne so viele Männer, die sich sehr gut kennen und die sich auch, wie du es gerade beschrieben hast, selber beobachten, weil da gerade so da passiert was, wie erklärt sich das, reagiere ich da jetzt drauf, nee, ich melde mich erst morgen, weil jetzt bin ich gerade irgendwie nicht die beste Version meiner selbst oder auch kann, ich sag da oft zu, ich kann mir jetzt gerade nicht trauen, deshalb, ich melde mich erst morgen oder sowas, weil ich fühle mich dann irgendwie nicht verbunden, nicht in der Balance und so und dann ist es mal besser, wenn du dann da nicht, sagen wir, ein klärendes Gespräch oder sowas suchst. Das habe ich auch gelernt. Aber ich bin gar nicht sicher, John, weil du sagtest, es käme so nicht vor. Ich beobachte jetzt immer, ich habe viele Zeitungsabos, ne? Und es gibt überhaupt keine einzige, auch der Zeitungen, die richtig was auf sich halten, die nicht große Lebensberatungs- sonst wie Teile haben. Und es scheint ja zu klicken wie nichts Gutes. Also
das ist ein bisschen, also genau,
es ist ja das so ein ist das, wo Zeitgeist du auch. Überall was angeboten kriegst, sei es irgendwie was Selbstoptimierung angeht oder aber auch Paartherapie, sonst wie Erfahrungen, die du, wo du dann nachlesen kannst, ah, guck mal, Gott sei Dank, geht nicht nur mir so, sondern dem und dem auch. Und dann meldet sich verlässlich Therapeutin Dings und Bums und gibt dir da irgendwie den einen oder anderen Rat. Ich finde, das ist fast, was ich sagen, wie nennt man das denn, inflationär geworden ist.
Es gibt
ist.
Ein Überangebot an diesen oder? Dingen.
Auf sind jeden ja auch Fall. Viele Scharlatane dabei, das muss man ja auch sagen.
Genau, aber ich denke, dass das, ich glaube, dass das daraus resultiert, eben, dass man so ein bisschen merkt, dass etwas falsch lief sehr lange. Also das eben, die, das, also es gibt ja seit ein paar Jahren ganz stark diesen Achtsamkeitstrend, ne? Genau. So, und das ist ja ganz offensichtlich. Aber wie gesagt, ich glaube, das kommt irgendwo her. Und was ich halt beobachten konnte, jetzt natürlich auch gerade mit vielen verlorenen Seelen, die ich kennengelernt habe. Also es gibt viel mehr Leute, denen es eigentlich schlechter geht, als sie es nach außen zeigen. So, das ist einmal, was ich, also meine Erfahrung. Und ich glaube, dass das im Großen und Ganzen halt auch, dass da vieles einfach gar nicht angesprochen wird. Und jetzt natürlich gibt es eine Hoffnung, dass durch diese vielen Angebote jetzt da sich, beziehungsweise ändert sich schon was, habe ich das Gefühl, auch wenn ich auf so jüngere Leute, meine jüngste Schwester oder so schaue, dann leben die schon, glaube ich, viel bewusster, als ich es in dem Alter noch getan habe.
Glaube ich so, auch. Also ist auch mein Eindruck, wenn ich so die jungen Menschen in meinem Umfeld höre, denke, wow, allein wie die sprechen, das machen die so viel besser, als ich das jemals gemacht habe, in Ich-Botschaften so, und wo ich ja so ursprünglich noch immer gelacht habe und dann haha, ja okay, Ich-Botschaft, warte, wie ging das nochmal? Aber das können die so und es ist natürlich toll, es ist eine, wirklich eine schönere Form zu kommunizieren und da habe ich schon den Eindruck, okay, das läuft da viel lässiger.
Du hast geteilt, dass du auch auf Therapie warst. Erstmal danke dafür. Darf ich dich fragen, was der Grund war, das einzuleiten in deinem Leben und was es verändert hat? Einfach um auch Menschen Mut zu machen, die sich auch nicht ganz in der Balance fühlen. Das machen wir ja auch in jeder Woche mit unserer Thematik. Aber kannst du uns da kurz beschreiben, wie der Prozess war? Ich glaube, ich brauche da Hilfe. Und was es verändert hat?
Also ich war da jeweils in einer Krise, bei der ich merkte, ich bin einfach beständig traurig und unglücklich und so. Obwohl ich schon fand, dass es objektiv dafür wenig Grund gab. Und das konnte ich mir in 2, 3 guten Sekunden auch selber sagen, aber fand nicht raus, wurde trotzdem wach mit dem Gefühl, traurig zu sein. Und da habe ich gedacht, boah, ey, das kann doch so nicht bleiben. Und merkte aber, ich bin so mit meinem Latein am Ende, ich kann mir nicht ausreichend helfen durch Sport oder so. Ich habe dann da, es gab eine Phase zum Beispiel, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich renne wie eine Blöde, ich jogge echt viel. Und während ich jogge, geht's mir gut, aber das ist, wenn ich ehrlich mit mir bin, auch der einzige Moment am Tag, an dem es mir wirklich gut geht. Ich war im Urlaub und da habe ich dann irgendwann gesagt, sag mal, glaubst du, dass ich nie wieder glücklich werden werde? Und da habe ich, als ich die Frage formuliert hatte, dachte ich, sag mal, sorry, was soll das denn sein hier? Nee. Und da habe ich dann gedacht, ich will das ändern. Ich brauche also Hilfe. Ich möchte jemanden haben, der mir im Zweifel auch mal für eine Weile eine Medikation gibt oder so. Das wollte ich mindestens mal besprochen wissen und ausprobieren. Und das hat mir dann auch gut getan. Also ich habe Gesprächstherapie gemacht, ich habe auch mal eine Hypnosetherapie gemacht. Das war auch interessant und hat mir geholfen, hat mir vor allen Dingen beigebracht, mich ganz tief entspannen zu können, wenn ich das will. Und so, das war, da hat mich dann auch sofort wieder, ich bin neugierig, so diese Technik interessiert und gesagt, ah, wie geht denn das?
Nimm uns da doch mal ein bisschen mit rein, ich finde es total spannend. Also, wie geht denn das?
Hypnose?
Ja, wie
ja, du lernst so wirklich, also dann...
Kannst du andere hypnotisieren jetzt?
Nee. Und ich schwebe jetzt auch nicht hier, wenn ihr wollt, über dem Tisch oder so. Das kann ich auch. Nein, aber es ist eigentlich eine tiefe Entspannung, dass du, dass, wie auch bei der Meditation, das gelingt ja auch vielen bei der Meditation, dass du irgendwann so eher so ein bisschen weg bist oder in Trance bist geradezu. Da kann mich aber eher jemand reinbringen. Also Menschen, die Hypnose-Therapie machen, die können dich ja in diese Trance bringen. Und das ist total interessant, weil du kannst dann zum Beispiel, wird dir gesagt am Anfang, Frau Will, suchen Sie sich einen Ort, an dem Sie sich ganz sicher fühlen. Und allein diese Aufgabenstellung habe ich dann immer dafür genutzt, dass ich gesagt habe, okay, ich denke mich kurz in den Garten meiner Großtante und habe mich dann so da umgeguckt. Und da habe ich so ganz satte Bilder im Kopf, die ich dann mit meiner Mutter mal abgeglichen habe. Ich war nämlich da eigentlich viel zu klein, als dass ich daran eine aktive Erinnerung haben könnte. Und ich habe das aber gesehen und ich habe ihr das beschrieben. Und ich glaube, dass ich da an wirklich verschütt gegangene Erinnerungen gekommen bin. Krass. Allein nur dadurch, das hat mich jetzt gar nicht weitergebracht, aber einfach nur dadurch, dass ich gesagt habe, okay, dann nehme ich den Ort, um mich da mal umzugucken, um mich da in Sicherheit zu fühlen. Und das war eine ganz spannende Erfahrung. Das fand ich richtig toll. Und ich habe das Bild jetzt, auch wenn ich euch das erzähle, obwohl, keine Ahnung, wie 10, 15 Jahre ist es bestimmt her, dass ich diese Therapie gemacht habe, habe ich total präsent. Und es schien zu stimmen. Meine Mutter sagt, ja, stimmt, Wahnsinn, da lag dieses kleine Ding, war so ein Teller, wo Wasser für Vögel drin war und so. Und das hat sie bestätigt.
Das ist ja faszinierend.
Ja, das ist schon toll. Und das ist ja, ich meine, genau, was Meditation kann und was so Hypnosezustände können, dass du in so eine Zwischensphäre kommst.
John, was Anne gerade meinte, dieser Moment, traurig zu sein, wo vielleicht objektiv gerade gar kein Grund dafür ist. Ja. Ich glaube, das ist ein Gefühl, was du richtig gut kennst.
Ja, das kenne ich leider sehr gut.
Also, weil wir haben schon sehr viel darüber geredet und da wollte ich dich nochmal kurz auch mit reinholen, da inhaltlich. Ja,
das kenne ich sehr gut und ich finde das sehr vergleichbar mit, was ich vorhin meinte, auch mit dem, dass ich mich nicht schaffe, zum Beispiel zu melden, obwohl ich natürlich eigentlich mich melden könnte. Also ich glaube so diese depressionsähnlichen Dinge und so, was so wahnsinnig frustrierend daran ist und was du ja aber anscheinend total auf einer rationalen Ebene, womit du gut umgehen könntest, aber was mich zum Beispiel ganz fertig macht, ist immer dieses, warum ist es denn so, obwohl es gar nicht nötig ist? Also warum schaffe ich mich nicht zu melden, obwohl ich es einfach tun könnte? Warum öffne ich den Brief nicht, der vor mir liegt? Warum geht es mir nicht besser, obwohl die Umstände eigentlich schön sind? Und das auch anderen Leuten darzulegen, so dass, weil, also ich habe das Gefühl, dass ich Leute oft denken, ich nehme jetzt mal das Beispiel mit dem Kontakt halten, ja, weil es für mich am frustrierendsten ist. Und ich finde es immer ganz schlimm, wenn Leute dann denken, man, ey, wie du weiß nicht, letztens hat mir jemand geschrieben, wir quatschen dann zusammen, dann machst du mir irgendwie Hoffnung mit einem Projekt so ungefähr und dann meldest du dich wieder, was ist denn da los? So, willst du mich so ein bisschen verarschen quasi? Und dann melde ich zurück und sage so, ey, ich selber finde so, denk ständig, ey, ich müsste
du jetzt schämst eigentlich, dich dann auch
ich bestimmt, schäme mich dann ja. super krass und denke und zweifle total an mir, weil es ja Dinge sind, die so einfach zu tun sind. Ja. Genauso wie man auch sagen könnte, fühl dich doch gut, wenn dein Leben von den Umständen her schön ist. Ja, aber das ist halt so ein, ja, es funktioniert eben auf anderen Ebenen irgendwie sowas. Auch wie wenn es einem einfach schlecht geht. Manchmal geht es einem einfach schlecht und man kann den Finger nicht drauflegen und das ist ganz schön frustrierend und da knabber ich doch ganz schön dran. Ich sagen.
Hast du diese Momente noch, Anne?
Also im Moment nicht. Im Moment geht es mir sehr gut und da freue ich mich auch drüber. Aber ich weiß gar nicht, darf man nicht auch Momente haben, wo du dir sagst, okay, ja, das ist jetzt, übrigens geht es mir gerade mal beschissen. Das ja, darf ja auch sein, ne?
Natürlich.
Und dann hast du halt so die eventuell begründete Hoffnung, dass es in der Woche besser ist.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich das immer rationalisieren kann. Also natürlich nicht in ganz niedergeschlagenen Phasen, dann bist du ja auch nicht die beste Version deiner selbst um euer, sondern dann hängt man fest und so. Also das kenne ich auch. Aber nicht, dass ich so lange dann so festhänge, wie du es jetzt beschrieben hast, mit dem sich nicht melden können. Da, glaube ich, versuche ich dann also wenn ich bei mir einen Widerstand fühle, dass ich denke, oh, jetzt habe ich mich schon fünfmal um die Antwort gedrückt auf die, jetzt muss ich es aber mal machen, dass du dich dann richtig dazu verdonnerst. So, bevor ich das jetzt nicht gemacht habe, mach. Oder gleich als erstes am nächsten Morgen oder so, weil da habe ich dann noch so den größten Antrieb.
Ja.
Aber das hilft dir jetzt auch nicht.
In der Theorie klappt das.
Was bereust du? Wofür schämst du dich?
Oh, also.
Oh, wow.
Nicht viel. Also natürlich, auch, ich bereue Dinge, wo ich mich anderen Menschen gegenüber nicht korrekt verhalten habe. Das schon. Dafür schäme ich mich auch. Ja. Also ich bereue auch, dass ich manchmal so impulsgesteuert blöde Sachen gesagt habe. Das wollte ich dann zum Beispiel auch für mich besser machen. Dass du einfach mal, was wir eben beschrieben haben, aus der Situation raus, aus sich selbst unterbrechen und so, dass du nicht sofort eins zu eins mit diesem Drecksimpuls.
Oh, das kenne ich auch so gut. Da bin ich auch echt noch im Prozess. Ja, also gerade das Impuls, also ich als, also meine Suchtpersönlichkeit ist ja stark impulsgetrieben. Also der Impuls zu konsumieren ist ja wirklich ein Impuls, der sich gerne über Tage oder Wochen oder auch Stunden, es ist immer individuell, entstehen kann, dieses, jetzt habe ich Suchtdruck, ja. Und wie John auch eingangs meinte, Suchtdruck, für die, die vielleicht zuhören und auch noch nicht uns vorher gehört haben, weil du heute zu Gast bist, Suchtdruck ist ein Gefühl, das ist so stark wie Hunger und Durst. Und es ist in dem Moment das Wichtigste. Ja, egal was, ganz egal, dass ich hier einen Podcast mache oder mir wieder eine Beziehung aufgebaut habe, das ist so brutal gefährlich, das kann mich mein Leben kosten oder zumindest die Umstände, in denen ich gerade lebe. Und da ist diese, wie gehe ich mit Impulsen um, wo wir gerade waren, ja. Bei mir ist es so, dass einige Impulse eben zu Suchtdruck führen können. Und da muss ich echt krass aufpassen. Hm. Und das ist wirklich eine tägliche Achtsamkeit, um wieder mal auch den Bogen da zu spannen. Aber danke fürs Teilen.
Ja.
Es gibt einen Aspekt, den alle Gäste bei uns beantworten. Oder die Frage, die wir immer stellen, ist, liebe Anne, wie war das eigentlich von du warst Kind, man war jugendlich? Das ist so die Gesellschaftsfrage, die erlaubte harte Droge, Alkohol. Ich zitiere oft den Satz, ich wurde konfirmiert und dann hieß es, ab jetzt darfst du Alkohol trinken, mit 13.
Wow.
Das ist eine Sache, wo man heute ja sagt, meine Güte.
Ja, stimmt.
Und wie hast du eigentlich Alkohol wahrgenommen? Wie wurde bei euch in der, also ich nehme es mal an, das war die Substanz, mit der du auch mit der du auch in Berührung kamst. Wie wurde das besprochen? War das eine Droge? Und wie war dein, wann war dein Erstkonsum?
Auch in der Peer Group, auch wie es da besprochen wurde und so, ne? Genau.
Was meinst du mit, war das eine Droge? Haben wir das als Droge verstanden, meinst du? Nee, das haben wir nicht als Droge verstanden, sondern wir fanden es cool, dass zum Beispiel an Karneval, ich komme ja aus Köln, da erinnere ich mich, das war wahrscheinlich. Liebe Grüße.
An alle KölnerInnen.
Ja, nee, also ich kann mich erinnern, könnte sein, dass das die erste wirklich wüste Erfahrung mit Alkohol ist. Wir sind zu mehreren Freundinnen an Weiberfastnacht, das ist donnerstags.
Du musst das kurz erklären für alle, die nicht wissen, was das ist, inklusive mir als Preuße, Weiberfastnacht.
Ja, das ist halt
Fragezeichen.
Ja, Fragezeichen. Also Karneval wird in Köln ja gefeiert über endlos langen Zeitraum, das nennt man die Session, die fängt schon früh an, aber es gibt dann 5 heiße Tage oder besondere Tage, an denen letztlich, wenn du es richtig machst, durchfeierst. Und das geht donnerstags los mit Weiberfastnacht. Das ist der Tag, an dem die Frauen die Macht übernehmen. Haha, sehr witzig.
Ist das was mit den Krawatten?
Ja, genau. Okay. Wo man sagen könnte, Leute, geht's noch? Also eigentlich gehört uns die Hälfte der Welt, was soll denn das? Aber okay, alter Brauchtum, der wird auch in Köln natürlich ausdauernd gefeiert, weil es einfach mal eine gute Gelegenheit ist zu feiern. Und die Gelegenheit nehmen wir alle.
Für uns erlaubnisgebende Veranstaltung.
Ja, ganz genau. Ja, und das geht natürlich, keine Frage, mit irrsinnig viel Alkohol einher. Es ist schon krass. Und wir waren da, was weiß ich, 14 oder so, die Freundin und ich, und hatten uns dann, warum auch immer, so einen Apfelschnaps gekauft, ne? und fanden uns so lustig, dass wir mit diesen Flaschen, die wir dann alle hatten, am Hals, da zu diesem nächsten Ort gehen, wo ein Karnevalsumzug war. Da vermuteten wir andere Freundinnen von uns. Mhm. Und da kamen wir aber, glaube ich, nie an, weil wir bis dahin so besoffen waren und so und uns dann übergeben haben und so. Mhm. Das war richtig schlimm. Am nächsten Tag Kopfschmerzen gab, wie ich es überhaupt noch nie
ist
hatte.
Ist doch eigentlich ein Event, wie John immer sagt, entschuldige, wenn ich unterbreche, wo man doch danach eigentlich nie wieder nochmal das konsumieren
aber
würde.
Das machst du natürlich doch.
Jeder, ne? An dem Morgen sagt dann, oh Gott, ich trinke
ja nie wieder Alkohol. Ja, genau. Das hat, genau, das ist Mythos, ja, verrückt, nie wieder Alkohol. Ja. Das ist natürlich Quatsch, genau. Also hab ich danach auch ganz oft noch Alkohol getrunken. Und klar, also das ist ja genau, deshalb deine Frage so gut, es wird nicht als Droge wahrgenommen, es wurde auch in meiner Familie nicht als Droge wahrgenommen, im Umfeld nicht. In Köln, da hast du immer, das ist ja Kulturgut, dass du dieses kleine, wir nennen es Bier, alle anderen nicht, dieses Kölsch am Hals hast, was du in einem Rutsch 0,2 austrinken kannst. Und so, also das... Ich empfinde, weil ich gar kein Suchtproblem habe, empfinde das als natürlich Ausdruck von Geselligkeit, wenn du mit anderen ein Bier trinken gehst. Und
das Problem ist, bis die Leute süchtig sind, haben sie nie ein Suchtproblem.
Nee, ja. Klar. Ja. Das kommt stimmt.
Halt so ein bisschen die Kunst. Ja. Aber die Frage, wie bist du, danke für das Teilen deiner Jugendgeschichte da mit dem Einstieg oder mit dieser Erfahrung anders. Es gab ja, war ja kein Einstieg in eine, in eine Drogenproblematik. Nee, aber zum Glück drei Kreuze. Wie war das, wie hast du das mal den Rest deines Lebens wahrgenommen? Vielleicht auch in deinem professionellen Kontext gab es um dich rum aber Menschen, die Kontrolle verloren haben, egal mit welcher Substanz und wie bist du damit umgegangen? Hast du mal Einfluss genommen oder was macht das generell mit dir? Ich meine, wir kennen alle Menschen, ich bin ja selber betroffen, aber es ist ja nun mal, es betrifft ja sehr viele Menschen, die damit nicht aufhören können.
Ja, ich habe einen Kollegen beobachtet in einer Redaktion, in der ich war, der halt so im Ganzen in seinen Schreibtischschubladen überall Flaschen stehen hatte und der dann sich eingebildet hat, wir würden das alle nicht merken. Wir haben es aber alle gemerkt, dass der dann immer mal so unter den Tisch tauchte und dann irgendwie so in so einer ganz seltsamen, verknoteten Haltung versuchte, richtig harten Alkohol zu trinken. Und ich habe mich, da war ich aber auch noch klein, habe mich beobachtet, dass ich den deshalb ein bisschen verachtet habe, glaube ich. Das würde ich heute nicht mehr tun. Da würde ich eventuell dann, ja, vielleicht Hilfe anbieten oder so. Das weiß ich aber nicht. Das könnt ihr besser. Dann aus einer eigenen Suchterfahrung kann man natürlich ganz anders sicher sprechen, als ich das gekonnt hätte. Aber das gebe ich wohl zu für mich, dass ich damals war das so. Später dann, ich war in Hamburg bei der Tagesschau und den Tagesthemen. Da hieß es, dass dort früher ganz anders umgegangen ist. Da gab es Räume und ein letzter war, bevor dann da groß umgebaut wurde, übrig geblieben, in dem man noch rauchen durfte. Ansonsten hat man in den ganzen Redaktionsräumen Vollstoff rauchen dürfen zum Beispiel. Und es wurde auch immer reichlich Alkohol aus der Kantine geholt. Und das war ab irgendeinem Punkt, da gab es nicht zwingend eine echte Verabredung oder eine Regelsetzung durch Chefredakteurin oder Redakteure oder Intendantin oder sowas, sondern das schien dann eher sich nicht mehr zu vertragen mit der Grundarbeitshaltung. Mhm. Aber dieser eine Raum, der war halt noch nicht renoviert, da durfte man noch rauchen. Und das war auch wieder groß Spaß, dann sich da zu treffen.
Hast du geraucht?
Nee. Ja. Aber das nur war dann, da habe ich gemerkt, da ist offensichtlich die Zeit, in der ich dort arbeitete, hat schon dem zugearbeitet, dass es verpönt war, dass man einen klaren Kopf behalten wollte. Mhm. Ich habe nie vor einer Sendung getrunken, nicht mal am Abend vorher oder so. Da bist du dann Spaßbremse samstags, wenn du sonntags Sendung hast. Und samstags sind dann die meisten, keine Ahnung,
Grillpartys. Wobei Spaßbremse natürlich wieder ein Begriff ist, den ich aus heutiger Sicht, wenn jemand sagt, er möchte nicht trinken, ist er bitte keine Spaßbremse.
Ja, hast du vollkommen recht. Ja.
Also das sind ja diese ganzen Wordings aus der Gesellschaft, in der wir halt stattfinden. Ja. Ja. Wenn ich weiß nicht, wie viele Frauen uns schon geschrieben haben, dass wenn sie sagen, sie möchten nicht Alkohol konsumieren,
bist du schwanger.
Dann bist du genau. immer nur schwanger. Es,
ja,
gibt,
ja.
es gibt keinen validen anderen Grund, intellektuell für die anderen am Tisch,
ja.
das zu akzeptieren, dass derjenige oder diejenige nicht trinkt. Und das macht mich regelrecht wütend.
Hast du ja. recht. Fastenzeit ja. ist noch so, ein, ja. so ja. eine Phase, der Januar, ich mach Dry January.
Ja, genau.
Und so,
ja.
das geht auch durch, das stimmt auch. Ich habe zuletzt, ich habe Geburtstag gefeiert und war in, habe so in so einem Weinladen ganz viel Wein gekauft, aber dann auch fiel mein Blick auf Apfelsecco. Mhm. Und ich fragte den Mann, schmeckt das denn wirklich, den Verkäufer? Und der sagt, schmeckt super. So, und dann habe ich für eine Freundin von mir, von der ich wusste, sie macht gerade Fastenzeit, habe ich, und löst es für sich so, dass sie, oder wendet es so an, dass sie halt keinen Alkohol trinkt, keine Süßigkeiten isst und so. Mhm. Dann habe ich für sie diesen Apfelsecco mitgebracht. Der kam aber so gut an, dass plötzlich alle den tranken und dafür hatte ich gar nicht genug. Und das fand ich aber ein gutes
Phänomen. Das war alkoholfrei.
Ja, alkoholfrei. Ja. Und schmeckte ja. echt gut. Okay. Also so, also natürlich hätte das auch die Verabredung sein können, dass wir alle nichts trinken. Und es hätte wahrscheinlich auch Spaß gemacht. Stimmt.
Dinge schmecken ja auch meistens besser, wenn kein Gift drin ist. Muss man ja auch einfach mal konkret so sagen.
Ja, also, stimmt. John sagt das so gerne, wenn man das jetzt erfinden würde. Ja, das ist, also, mach mal.
Naja, bei uns wurde in der Therapie wurde uns direkt gesagt, dass die ganze, auch die Rauschqualität von Alkohol und das, was mitschwingt, mit diesem Kater, mit dem Übergeben, ja, dass dieses ganze Drum, heutzutage, wenn es jetzt neu erfunden werden oder gefunden werden würde, würde das keiner konsumieren.
Ja. So, weil
halt, das ist schon, da ist schon eine Menge Mist dabei auch für einen
selbst. Ja, und auch das Ganze, was ist das eigentlich für Kinder?
Ja.
Weißt du, Kinder wollen laufen lernen, sprechen lernen und der Erwachsene tut dann alles dafür, um das wieder zu verlernen durch den Konsum mit Alkohol. Ich zitiere jetzt dich. Es ist, ja, wir sind jetzt auch hier sehr kurz angebunden, was Alkohol angeht, aber also ja, thematisch ist es natürlich, könnte man da noch viel länger drüber reden, ist ja auch keine Alkoholfolge, aber es ist immer interessant, das abzuklopfen mit den ja. Gästen. Wie kam das eigentlich im Leben an? Mhm. Hattest du mal beruflich jetzt, ich muss jetzt keinen Namen nennen, bitte auf gar keinen Fall, aber gab es Situationen, dass Leute in der Sendung saßen und du dachtest, ah, fuck, der ist nicht nüchtern oder die, was mache, wie gehe ich eigentlich damit um? Wie beschütze ich diese Person jetzt? Das
ist eine gute Frage.
Ja, wie beschütze ich diese Person? Oder wie spreche ich das überhaupt an? Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht vorgekommen ist. In 16 Jahren.
Ja.
Dass jemand mal dort saß, dem es nicht gut ging.
Ja. ja.
Ich meine das jetzt nicht verlachend oder witzig, sondern die Menschen, und ich war selber viele Jahre in diesem tiefen Loch, dem es gerade nicht gut ging und der keine andere Lösung hatte, als intoxikiert bei dir zu sitzen.
Also ich habe es nie so wahrgenommen, dass ich mich, dass ich kurz gedacht hätte, wie helfe ich dem jetzt oder so. Aber ich habe wahrgenommen, dass jemand nicht sauber formuliert oder dass die Sprache so ein bisschen so schleift und so und du das hörst, das habe ich schon wahrgenommen. Und
hat dich das traurig gemacht auch oder mit betroffen? Oder dachtest du eher professionell, boah, was mache ich jetzt damit?
Genau, jetzt frage ich den extra hart. Nee, nein.
Das ist ein Zungenbrecher.
Nee, ich meine, ja.
Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da was mitmachen muss. So. Das ist auch, glaube ich, nicht so das Format. Aber vielleicht rede ich mich hier gerade raus. Ich habe mich nicht zuständig gefühlt. Ich habe es bemerkt und gedacht, puh,
wurde schwierig. Wurde es besprochen danach?
Ja, im Team.
Ja.
Die haben es auch gemerkt und dann haben wir gesagt, wow, krass, aber.
Kam derjenige nochmal in die Sendung?
Ja.
Okay.
Ja, das schon auch.
Also es war denn kein Ausschlussverfahren für
euch? Nee, das nicht.
Okay.
Na, ich hatte jetzt nochmal, also, weil wir von so ein bisschen biografisch schon waren und ich wollte nochmal fragen, ob du. Also jetzt mal nur so auf einer Gefühlsebene, wann du das erste Mal realisiert hast, dass es Sucht gibt. Also nicht jetzt nur ganz theoretisch, sondern wo du das erste Mal auch damit in Kontakt kommst, irgendjemand, also irgendwie realisiert hast, scheiße, das gibt's halt, das ist eine reelle Sache. So, und wie sich das angefühlt hat und was du auch darüber so, also was du für Gedanken dazu
hast. Also ich habe Menschen in meinem Umfeld beobachtet, also das waren nicht enge Freundinnen oder so, aber bei denen ich wusste, die haben ein Suchtproblem, also nehmen Speed oder was weiß ich. Und das war mir suspekt. Also ich konnte da nicht mit resonieren. Ich habe es nie genommen, deshalb hatte ich kein Gefühl dafür, was das ist, warum man das macht. Ich wollte immer selber nichts dergleichen nehmen, außer Alkohol, weil ich dann Angst vor Kontrollverlust hatte. Mhm. Und übrigens auch davor, abhängig zu werden von Dingen. Mhm. Das wollte ich nie. Und Rauchen zum Beispiel, das hätte ich angefangen, wenn ich nicht dauernd hätte husten müssen. Mhm. Meine Freundin damals fand ich mega cool, als die dann so mit der Zigarette rumstand.
Das ist immer mit Alkohol, hast du vorhin auch cool aufgeladen, Rauchen auch. So bin ich auch aufgewachsen.
Ja, und das war aber so. Es wurde so verklärt und da bin ich aber ganz elegant vorbeigeschlittert, weil ich habe halt immer gehustet. Und dann sah es genau gar nicht cool aus, ne? Und dann
warst du denn uncool auch in diesem Aspekt für die Peer Group?
Nee. Also das war, diese Peer Group war nicht so, dass es von uns verlangt worden wäre.
Gute Peer Group.
Ja.
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 Ist nicht immer so. Auf jeden Fall. Peer Groups, glaube ich, ja.
Naja, nee, das war cool.
Um nochmal ganz kurz zurückzukommen und bei den Menschen, die du dann da beobachtet hast, was konntest du da für Veränderungen feststellen und wie war das für dich, dass Menschen sich also plötzlich anders sind einfach.
Oder mehr Lügen, ne? Das ist ja immer.
Ja, genau.
Was auch immer da mitschwingt, aber genau, was hast du da irgendwie.
Also ich habe das beobachtet, aber ich habe gemerkt, ich kann damit nicht umgehen. Also ich finde keinen Text so, ich komme nicht ran, mir ist das ganz fremd, dass du dann plötzlich so rücksichtslos wirst, so beobachtet dich ein, bei der dann keine Ahnung, er hat einen Unfall verursacht und ist einfach weg und egal und so. Und dass du dann denkst, okay, also das widersprach allem, wovon ich überzeugt war, was man oder überzeugt bin, wie man sich verhält und dann eben zu einem Fehler auch eingesteht. Er ist halt mit dem Auto an so parkenden Autos vorbeigerast und hat selber das eigene Auto so gleichsam so aufgeschlitzt, aber hat natürlich überall Schäden verursacht und fährt einfach weiter. Und dann, wir haben das beobachtet und haben ihn auch später zur Rede gestellt, aber du sagst, ja, ist halt so. Und das fand ich einfach total daneben. Und dann mochte ich den auch ab da nicht mehr, weil ich, und wir alle, da auch wieder die Peer Group, gesagt, naja, was ist das für ein Idiot? Fanden wir einfach blöd. Und ging nicht. Also wir haben ihn nicht verpfiffen. Das hätte man jetzt natürlich auch machen können, dass wir dann hingegangen wären und denjenigen zu helfen, deren Autos da gerade demoliert worden sind. Das haben wir dann aber auch nicht gemacht. Das widersprach auch unseren Standards. Macht man dann, willst du auch nicht.
Apropos Sucht. Du stehst jetzt natürlich seit vielen, vielen Jahren in der Öffentlichkeit. Und das muss man einfach fragen. Menschen, die, ich apostrophiere, prominent sind. Hast du jemals gespürt bei den Quoten, bei den Covern von Zeitungen, wenn die Zeit ein Porträt über dich geschrieben hat, hast du gespürt, dass das was mit dir gemacht hat? Wir hatten mal Felix Räuber hier vom Polarkreis 18, da ging es um Geltungssucht, wo er sich richtig auch geoutet hat, das möchte ich dir natürlich jetzt nicht unterstellen, sondern ich frage, hast du in den 20, 30 Jahren gespürt, dass Erfolg, was mit dir gemacht hat, war es wichtig, dass der Erfolg weitergeht? Und die Reaktion auch der Leute, erkannt zu werden auf der Straße etc.
Es sind ja zwei Fragen. Also ich habe schon gemerkt, dass das was mit mir macht. Es hat mich, glaube ich, sehr, sehr selbstbewusst gemacht. Also im Wortsinne. Ich habe über meine Arbeit sehr genau rausgefunden, was ich kann, was ich nicht kann und wofür ich aber auch zum Beispiel gewertschätzt werde und so. Du kriegst natürlich, wenn du sowas machst, dann am nächsten Tag gibt's Besprechungen und wenn es gut gelaufen ist, findet sich darin Lob und sowas, eine positive Aufmerksamkeit wieder. Darüber habe ich mich natürlich gefreut. Gleichzeitig konnte ich mal gut aushalten Kritik und konnte ich auch gut nehmen.
Ja.
Ja, kann ich gut.
Auch wenn sie unsachlich kam?
Nee, dann habe ich im Zweifel auch gesagt, okay, das ist jetzt, das musst du irgendwie mit dir ausmachen. Das,
sehr gut.
Das erklärt sich wahrscheinlich nicht aus meinem Tun, sondern aus...
Das sagt mehr über dich aus als über mich.
Genau.
Ja, sehr gut.
So, das schaffst du aber nicht immer. Es gibt auch schlechte Tage, wo du dann irgendwie eine bösartige Kritik liest und du kannst es vielleicht sogar identifizieren als bösartig und hat mehr mit demjenigen zu tun als mit mir und so kriegen. Aber es verletzt sich trotzdem.
Ja, genau.
Das gibt es. Und wenn an Tagen, an denen ich nicht gut drauf war, habe ich mich davor auch geschützt und das im Zweifel dann nicht gelesen, sondern dann eben, ich hatte ja ein Team und habe gefragt, muss ich das wissen? Nee. Oder reicht auch, wenn du dir das morgen anguckst, weil wir müssen darauf reagieren oder da wird eine Frage an uns gestellt oder keine Ahnung. So. Das nervt, aber ansonsten habe ich in meinem Beruf, auch in den Reaktionen auf meinen Beruf, echt viel Positives erfahren. Und ja, es ist nicht immer schön, erkannt zu werden, aber es ist oft schön. Und dir passieren nette Dinge. Also Leute, die dich scheiße finden, die dich aber erkennen, die sprechen dich im Zweifel auch nicht an. Also das hängt dann aber auch mit dem Themenfeld zusammen, mit dem, in dem du dich bewegst. Als ich Sport noch gemacht habe, da geht ein rauerer, da hast du eine rauere Wahrnehmung. Ja,
vorstellen,
ne? Dann stehst du irgendwie im Olympiastadion und dann Leute so... Hauen dir erstmal mit Karacho auf den Rücken und sagen, Anna, grüß dich. Und du fällst aber fast die Treppe runter und so, weil du denkst, ey, wait a minute, die kenne ich überhaupt gar nicht, aber dings, haut mich jetzt erstmal, haut mir voll auf den Rücken. So, da ist distanzloses Umgehen. Eventuell gerne mal, also kann passieren, auch nicht die Regel, aber ich weiß, als ich Tagesthemen dann anfing und die Politik-Talkshow machte, da veränderte sich das Verhalten mir gegenüber. Da war viel Respekt. Und das schüchtert wahrscheinlich allein dieser Blauverlauf der Tagesthemen oder auch dieses, yay, sie macht Politik und so. Das schüchtert irgendwie ein und dann hält man sich zurück oder es geht einem gerade am Arsch vorbei, dass ich da deswegen...
War dir wichtig, dass mehr Leute zugucken von Woche zu Woche?
Ja, also das ist natürlich eine der Lebensversicherungen unseres Tuns.
Ja, klar. Bei uns sind's ja auch,
Das muss schon, und ich habe auch Einschaltquoten immer als einen Ausweis von Interesse genommen. Also wenn wir komplett am Publikum vorbei sind, dann machen wir richtig was falsch. Denn das ist ein öffentlich-rechtliches Angebot, da solltest du bitte ein gutes Angebot machen, denn die Menschen zahlen dafür und sie haben einen Anspruch darauf. Und dann fanden wir, okay, wenn uns hier, wir haben natürlich auch richtig, richtig schlechte Quoten manchmal gehabt. Wir haben die Sendung komplett versägt und wir dachten noch, yay, super Idee. Aber außer uns fand es leider niemand. Dann musst du für dich natürlich sagen, Mist. Also so sollten wir es genau nicht weitermachen. Deshalb, es war schon der Anspruch und auch der Ehrgeiz. Und ich habe einen starken Ehrgeiz, dass ich gute Quoten haben wollte.
Ich höre jetzt raus, es ging um die Sache, nicht um die Person. Das heißt, wenn dich morgen keiner mehr erkennen würde auf der Straße, wäre dir das erstmal egal.
Naja, ich mache jetzt einen Podcast, ne? Da sieht dich keiner.
Ja, die Stimme dann.
Ja.
Ja, genau. Dadurch verrate ich mich aber auch. Das war aber schon immer so, dass ich mich oft durch die Stimme verraten habe, weil wenn ich auf der Straße rumlaufe, ich werde nicht zwingend erkannt. Ich bin mal mit Uli Wickert durch Hamburg gelaufen.
Da war es anders.
Ja, das ist halt dieser riesige Mann, der fällt allein dadurch auf und den erkennt jeder. Und ich kann ganz gut wegtauchen, immer noch. Wenn ich aber spreche, durch die Stimme verrate ich mich an der Supermarktkasse oder so. Leute drehen sich um. So. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn mich überhaupt nie wieder jemand erkennen würde. Aber ich eventuell... könnte ich es gut abhaben. Wenn ich im Ausland bin, erkennt mich auch keiner, ne?
Stimmt, ja, klar.
Also gut, im deutschsprachigen Ausland, da wirst du erkannt. Ich war viel in der Schweiz, da wirst du andauernd und immerfort erkannt. Da wirst du auch angesprochen, anders als in Berlin. Also Berlin ist für mich ein sehr, sehr angenehmes Umfeld, weil du, hier kannst du, siehst alle naslangs irgendjemanden, den du von irgendwo erkennst. Also so viel Arbeit kannst du dir gar nicht machen, dass du jeden ansprichst. Wenn du aber in der Provinz bist oder so, da ist, kannst du das große Ereignis in der, keine Ahnung, Fußgängerzone sein. Das kann aber auch lustig sein. Im
Lokalblatt dann auch.
Das kann, ja, im Lokalblatt, genau, da findest du dich da wieder. Aber das fand ich auch immer ganz gut. Ich habe vor vielen Jahren mal einen Satz gehört, den ich mir so als Prinzip genommen habe, von, achtet, Thomas Gottschalk. Der sagte mal, Du kannst dir nicht samstags abends 14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wünschen und dich montags drauf beschweren, dass du 14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hattest. Jetzt hatten wir nicht 14 Millionen, aber auch viele. Und dann, ja, wenn du das willst, und du hast mich danach gefragt, war dir das wichtig, dass du eine gute Quote hast? Ja, war mir und uns als Team echt wichtig, haben wir als Ausweis von gelungenen Sendungen genommen. Dann lebst du dann bitte auch professionell mit den Konsequenzen, die ich habe es euch beschrieben, aber nicht als nachteilig empfunden habe. Im Gegenteil, ich kriege natürlich auch schon mal einen Tisch im Restaurant und sowas.
Ja. Also die Frage ist ja, das Gefährliche könnte eben sein, dass jemand, der so erfolgreich war wie du, dann denkt, ja, die gucken ja, die schalten ja auch wegen mir ein.
Ja, so nee, da, ja.
Das ist auch ein bisschen die versteckte Frage, die ich hatte.
Klar. Also du gibst der Sendung deinen Namen und so.
Stimmt, das war ja.
Aber
ich hatte wahrscheinlich schon viel auch wegen ihr ein, das ist schon noch dann okay.
Aber ich habe da immer empfunden, eher, das war immer mein Prinzip, dass es geht um die Sache und ich habe mich auch immer, bin immer ganz gerne hinter der Sache weggetaucht. Also
das machen wir wahrscheinlich auch, ne?
Das kann sein.
Ihr gebt ja ganz viel von euch. Ihr erzählt auch, ja, wahnsinnig viel von euch aus eurem Leben, aus euren unmittelbaren Empfindungen. Allein der Anfang jeder Folge ist so, das ist ja nicht mein, so habe ich natürlich nie gearbeitet.
Wir haben natürlich, also ein Satz, den mir auch, sorry, John, wenn dich viele Leute hören, so sage ich manchmal zu mir selber, dann finde ich auch viele Leute scheiße.
Ja, genau.
Also, das kommt ja dann mit.
Kaufst du mit ein. Ne?
Und es wird gerne mal, also natürlich die Leute, die dich dann scheiße finden, unterstellen uns natürlich, dass wir unsere, das ist die schlimmste Sache, die ich eigentlich lese, die mich auch ärgern, wirklich sind, wenn mir und oder uns unterstellt wird, wir instrumentalisieren unsere Sucht, um prominent zu werden. Ja. Und wer das sagt, hat natürlich überhaupt gar nichts verstanden, warum wir das machen. Wieso wir damit gestartet haben, dass das jetzt so viele hören oder viele auch ihr Leben ändern, das war ja unser Ziel, ja. Und es macht mich persönlich eher ja, auch auf eine gewisse Art traurig, dass es so viele hören, weil es ja anscheinend so viele betrifft. Das wiederum führt dazu, dass wir auch ein gutes Produkt machen wollen, eine Sendung, gute Gäste einladen, auch Veranstaltungen, die wir machen. Und da habe ich mich gerade sehr wiedergefunden in deinen Äußerungen. Weil, und das betonen wir auch immer, es geht tatsächlich auch wirklich um die Sache. Ja. Und es würde genauso um die Sache gehen, wenn es eben 100 Leute hören, dann geht's halt für die 100 um die Sache. Und wenn von den 100 dann 10 in Therapie gehen, dann hat sich das alles gelohnt. Oder wenn es eben nur einer ist. Ja. Ich verteidige mich hier, muss ich gar nicht. Aber das, wenn einem das so unterstellt wird, diese Instrumentalisierung, das nimmt mich schon mit.
Ja, das finde ich auch hässlich. Ich auch richtig daneben, das stimmt. Aber ich will natürlich der Ehrlichkeit halber sagen, ich bin auch für meinen Job bezahlt worden. Das fand ich natürlich auch schön. Also ich habe auch sowas für bekommen, ja. Und insofern, ich habe es nicht allein der Sache wegen gemacht. Das wollte ich jetzt damit sagen.
Ja, fair enough, oder? Also monetäre Grundsicherung.
Ja.
Die dann vielleicht auch nicht so nur zur Grundsicherung war, weil dir das lief ja auch ganz gut. war vielleicht mehr als eine Grundsicherung, aber das hast du dir auch verdient.
Ja, das denke ich.
John.
Ja, ich habe nochmal eine Frage und zwar, ob du diese, ich sag jetzt mal Aufmerksamkeit, aber jetzt Kommentare oder Artikel oder was auch immer, also die Sachen, die aus dem eigenen Produkt entstehen, ob du sowas mal benutzt hast, um Stimmung aufzuhalten. Also zum Beispiel jetzt...
Stimmung aufzuhellen.
Aufzuhellen, genau. Ich fühle mich schlecht, ich lese positive Kommentare oder so.
Ich lese doch mal mein Porträt in der Zeit.
Das kann ja sein. Also das ist ja was...
So macht John das.
So mache ich das nicht.
Tatsächlich. Nee, das habe ich nicht
gemacht. Aber das ist ja interessant in Bezug auch wieder auf das Grundthema sozusagen, auch ob da eine innere Leere irgendwie bekämpft oder halt flüchtet oder so. Weil da sehe ich auf jeden Fall einfach ganz grundsätzlich eine Gefahr für jeden, der in der Öffentlichkeit ist, dass man einfach, wenn es einem schlecht geht, dann gehst du halt raus, lässt dich erkennen. Und dann geht's dir gleich besser, so ungefähr. Ne, ist, aber sowas, also genau.
Nee, okay. Das habe ich noch nie gemacht. Also,
okay, gut.
Nee, also eher gibt's bei mir, bewusst ist die Vermeidung von Konfrontation mit zum Beispiel Dreckskommentaren bei Social Media oder so, wo du dann denkst, okay, das schenke ich mir jetzt. Nee. Das brauche ich jetzt nicht. Unter dem Hashtag Anne Will oder so.
Am besten gar nicht lesen. Das.
Genau, und deshalb habe ich das dann auch nicht gemacht. Das führt zu nichts. Und wenn es wichtig war für die Sendung, weil es eine inhaltliche Anmerkung gab oder so, dann habe ich das auch irgendwie anders wahrscheinlich
mitbekommen. Aber wurde das gefiltert vorgetragen?
Ja, ja, manchmal hat dann ein Kollege gesagt, so, lass uns das nochmal angucken, da müssten wir, glaube ich, drauf reagieren oder so. Oder dann habe ich selber auch oft darauf geantwortet. Das war auch eine, also ich mache X, vormals Twitter, das war auch eigentlich immer ein guter Umgang, bevor du da kompliziert irgendwie Pressemitteilungen oder sonst was machst, einfach jemandem mal zurückschreiben und das auch posten und sagen, ja, stimmt, guter Punkt, hätte ich auch anders sagen können, habe ich an der Stelle versägt. Ist gelegentlich total entwaffnend. Aber natürlich die Arschlöcher, die machen dann erst recht weiter, weil ja, du dann hast du so die Trolle gefüttert. Ja, klar. Und ja, dann hast du, kriegst du es erst recht. Und dann habe ich dann auch gesagt, gut, also sorry, also war jetzt ein Angebot zur Güte. Ich habe das den Punkt eingesehen oder stimmt übrigens, war ein Kritikpunkt. Aber mehr kann ich jetzt auch nicht machen und möchte ich auch nicht machen.
Du hast vorhin den Klassiker angedeutet, den man sich so vorstellt von außen. Du kriegst den Tisch im Restaurant, obwohl eigentlich voll ist.
Ja, aber es wird niemand rausgeschmissen.
Ja, ja, schon also, klar. Also, ne? Schon klar,
aha, da kommt die Frau Will, wir müssen ja, den ganzen Laden räumen. Aber
wie
ganz
läufst
klar.
du denn dann, also darf ich das fragen, wie fühlt sich das dann trotzdem an, dann durch den Laden zu laufen, weil du weißt ja genau, warum du jetzt den Tisch vielleicht noch bekommen hast. Ist es vielleicht sogar shady oder kannst du das dann auch ownen, wie man heutzutage sagt?
Also bestimmt kann ich das mit Humor gut tragen. Aber nochmal, ich meine, ich würde nicht, wie soll ich sagen, annehmen, dass jemand mir einen Tisch gibt, der längst reserviert ist und zwar nicht für mich reserviert ist. Das würde ich nicht machen. Also weißt du, meine Eltern sind in einem Seniorenwohnheim im Rheinland. Und wenn ich da reinkomme und daraufhin andere Menschen freundlicher zu meinen Eltern sind oder so, dann denke ich immer, okay, das nehme ich gerne.
Schönes Beispiel.
Das nutzt den jetzt unmittelbar und das ist doch herrlich.
Ja,
also why not? Und meine Eltern sind zwar inzwischen stark eingeschränkt und so, aber humorvoll genug, um auch den Ball lässig reinzumachen. Jetzt sprechen sie mich nur an, weil meine Tochter hier aufgelaufen ist. Und dann thematisieren die das auch
die Anne.
Noch. Je Anne. Und so. Und dann wird groß gelacht, aber das führt dann zu einer angenehmeren Atmosphäre. Und da denke ich mir, das ist doch fein. Das finde ich auch jetzt richtig super.
Ja, klar. Verständlich.
Wie waren deine Eltern? Wie haben die eigentlich das gesehen, was du gemacht hast? Das letzte Frage vielleicht.
Ja,
wie haben die Liebe, Stolz vermitteln können mit dem, was du erreicht hast?
Also begrenzt, weil das sind so humorvolle RheinländerInnen, die dann so sagen, ja gut, also, ja, so, also es war, sie haben immer so getan, als sei ihnen das eigentlich zu viel, dass sie dann im Einkaufszentrum oder so auf mich angesprochen werden. Nee, das würde nerven, sagte meine Mutter dann gerne mal, weil also die Töchter ihrer Freundin, die würden auch tolle Sachen machen, Anne.
Natürlich.
Da habe ich gesagt, ja, das ist doch auch okay. Ist doch also was kann ich denn jetzt dafür?
Ja, krass.
So, und dann haben sie immer so getan, als sei viele ihnen das, also kolossal lästig. Und aber natürlich habe ich sie dann in dem einen oder anderen Moment erwischt, wo sie dann irgendwie doch das schön fanden. Sie sind auch immer zu Sendungen gerne gekommen. Meine Eltern haben auch, als sie das noch konnten, jede der Sendungen dann gesehen und dann auch im Zweifel mir auch gute Sachen dazu gesagt. Mein Vater zum Beispiel kann das richtig klasse. Meine Mutter hat so ein sauberes Gespür für Politik und wenn der was nicht gefällt, dann gefällt das auch nicht. Oder ich habe die auch manchmal gefragt, sag mal, würde euch das Thema so und so interessieren? Sagt euch das überhaupt was? Also wenn ich nicht sicher war, ob das so mehr so eine Wahrnehmung der Bubble ist und ob meine Eltern das mitbekommen haben, dass diskutiert wird über, keine Ahnung, das Erdogan-Gedicht von Jan Böhmermann oder so. Da erinnere ich mich, dass ich meinen Vater angerufen habe und er sagte, ja klar, das finde ich total interessant. Ich sage, ja, wir könnten aber auch das Thema machen. Und dann sagt er, nee, mach das, das interessiert mich mehr. Dachte ich, what? Hätte ich nicht gedacht, dass mein Vater das längst erreicht hatte. Und dann wusste ich sicher, okay, wenn den das interessiert, dann interessiert es. Und dann war das eine grandios, ein schaltquotenträchtige Sendung.
Ja, war das, super. Das ist schön.
Ja. Es ist schön, wie du bei deinen Eltern sprichst.
Ja.
Also
ja.
Man, wieso? Merkt direkt, na, man merkt direkt, dass ihr eine gute Verbindung habt einfach. Also
ja,
das man spürt es einfach.
Na gut, also man kriegt da ordentlich einen ab, ne? Ja. So, na gut.
Ich kann es mir richtig vorstellen.
Ja.
Also ich hätte noch zwei kleine Themen, die ich nochmal kurz anschneiden würde, die mich sehr interessieren. Und zwar, was du ganz allgemein zur Cannabis-Legalisierung sagst erstmal.
Also, ich kenne mich nicht damit so aus wie ihr. Das will ich vorausschicken und bestimmt mache ich auch gleich wieder irgendeinen Fehler.
Ach Quatsch.
Und dann sagt der Hagen, Spaßbremse. Kann ich gar nicht hören.
So kenne ich ihn.
So kennen wir ihn. So, mich hat, also ich finde richtig, dass man Sorge trägt, dass Menschen, wenn sie denn Cannabis konsumieren wollen, an sauberen Stoff kämen. So, da denke ich, das hat einen gesundheitlichen Aspekt. Mehr noch wünsche ich mir, dass junge Menschen nie Cannabis konsumieren, weil ich verstanden habe, dass es das Gehirn verändert. So, und das sollte man also dann vielleicht erst dann tun, wenn das Gehirn ausentwickelt ist. Genau, ne? Ja. So, also erstmal bin ich jetzt kurz geblieben bei der Substanz, um die das da geht. Das andere, was ist eigentlich eine gute Drogenpolitik? Da hat mich dann doch beeindruckt, was Lauterbach in mehreren Interviews immer wieder gesagt hat. Er sagt, Stand jetzt haben wir eine beschissene Drogenpolitik. Ist ja nicht so, dass wir gerade aus dem Paradies kämen und sagen könnten, na, lass genauso weitermachen, wie es im Moment gerade läuft. Nein. Deshalb fand er dann wichtig, es so zu versuchen.
Was mit sagt er, allen Brücken der Vernunft? Oder was ist seine Formulierung? Der Korridor der Vernunft. Fand ich sehr gut von ihm. Ja. In diesem Zusammenhang. Entschuldige bitte die Unterbrechung. Ja.
Ja, aber ich finde oft gut, wenn du politische Dinge zu entscheiden hast, auch Gesetze beschließt, die in der Regel alle immer missbrauchsanfällig sind. Das ist ja so. Ob du eine Kindergrundsicherung aufgleist, die ist wahrscheinlich auch missbrauchsanfällig. Da holen sich Menschen Geld, denen es nicht zusteht. Die anderen, denen es zustünde, die gehen erst gar nicht hin, weil sie Scham haben, nicht davon wissen. So labalaba. Also sowas ist immer missbrauchsanfällig. Und deshalb finde ich immer wichtig zu fragen, was ist die Alternative? Wenn aber die Alternative die alte Drogenpolitik ist, dann war die auch nicht gut. Aber mehr, gebe ich zu, kenne ich mich damit gar nicht aus. Und sehe jetzt nur, oh way. Also manches da ist dann offensichtlich auch wieder missbrauchsanfällig und funktioniert nicht.
Ja, müssen wir mal schauen, was die Zukunft da birgt diesbezüglich.
Ne? Genau, wer da von uns oder Johns Standpunkt hören möchte, zum einen war John bei Karl Lauterbach zur Podiumsdiskussion. Da gibt's einen Clip, wo Herr Cook 15 Minuten mit Karl spricht, den habe ich zusammengeschnitten.
Grüße an KR.
Ja, liebe Grüße. Und es gibt auch schon zwei Folgen, die sich ausschließlich mit Cannabis beschäftigen, von Sucht und Süchtig, in unserem Stream.
Ah, das ist so, Gott sei Dank, habe ich vorher gesagt, ich kenne mich nicht außer bei ihr.
Ja. John ist tatsächlich 17 Jahre
Cannabis. Das ist ja auch ein Thema, was offensichtlich ein bisschen
abhängig.
Und es ist ja ein Thema, was ein bisschen auch zu uns passt, sozusagen. Ne? Das muss man
jetzt
sagen.
Jetzt bin ich auf die letzte Frage an Anna. Ja,
die zweite
gespannt.
Frage.
Von John Cook.
Genau, eigentlich sind die beiden vorletzten. Es wären eigentlich zwei Fragen nochmal gewesen für eine ganze Folge jeweils. Aber die letzte Frage ist, und zwar, glaube ich, im Jahr 2007, glaube ich, war dein Coming Out. Ne? Du lebst homosexuell.
Ja.
Und da wollte ich jetzt noch fragen, und mir ist bewusst, dass es jetzt ein bisschen blöd ist am Ende, aber ich finde, es ist eine wichtige Frage, weil es ja ein Thema ist, wo es auch viel um Stigmatisierung geht, wo es um Vorurteile geht, also was einfach ein kompliziertes Thema ist. Und ich wollte fragen, wie es für dich war, herauszukommen sozusagen, und wie die Reaktionen waren und was das so, also wie für dich vor allem die Zeit danach war. War es eine beflügelnde Sache oder hast du doch erstmal gedacht, oh Mann, wie war das so auf der Gefühlsebene für dich?
Also ich will eins korrigieren, es war kein Coming Out 2007 für mich. Ich wusste schon länger für mich, dass ich auf Frauen stehe. Ich habe da aber meine damalige Beziehung öffentlich gemacht.
Okay, genau.
Mit meiner Ex-Frau, und das war ein bewusster Schritt von uns beiden, und wir waren, und ich bin das auch heute noch, immer wahnsinnig zufrieden damit, wie wir das gemacht haben und was es ausgelöst hat. Also das war einfach ein richtig guter Schritt. Das kannst du natürlich nicht genau wissen, welchen Spin nimmt das. Mhm. Das hast du nicht in der Hand. Du kannst die eigentliche Botschaft setzen, die haben wir gesetzt. Wir sind auf einer Preisverleihung für Toleranz gewesen im Jüdischen Museum. Das war also alles schon mal ein Setting, was so safe ist, wo du weißt, okay, da, wenn da jetzt irgendjemand dir kommt, der hat genau gar nichts verstanden. Ja. Aber so, das war also das Setting und da haben wir halt dann einer Kollegin der Bild am Sonntag, die sprach uns halt als erstes an, in den Blog diktiert, ja, wir sind ein Paar, und wir bitten aber unsere Privatsphäre auch weiterhin privat zu behandeln. Und über diesen Satz hinaus haben wir nichts gesagt. Da hatten wir uns auch vorher mit rechtlichem Beistand abgesichert, dass du dann eben auch klar machst, nee, that's it. Und als wir später geheiratet haben, haben wir auch gesagt, ja, wir haben geheiratet, Punkt. Mhm. Und dann musst du aber sehr konsequent sein, dass du eben nicht in Podcasts plötzlich so erstmal von zu Hause erzählst und was da alles so los ist und dann gleichsam hausieren gehst mit deiner Beziehung. Dann hast du keinen Zugriff mehr und auch irgendwie kein Recht mehr. Du gibst es richtig frei. Das habe ich dann nie gemacht. So, und den Spin, den es nahm, mit dem war ich super zufrieden. Das war einfach wirklich, wirklich schön, dass es
Dankbarkeit auch von
ausnahmslos positive Reaktionen und ganz viel Dankbarkeit von jungen Frauen gerade gab. Klar, bis heute gibt es auch, obwohl das lange her ist, gibt es junge Frauen, die sagen danke. Weil sie dann eben, keine Ahnung, die leben vielleicht in einem dörflichen Zusammenhang oder in einem super konservativen Zusammenhang.
Das ist schwer rauszukommen. Ne?
Und dann, wenn du dann sagen kannst, guck mal, ja, man kann selbst was werden, wenn man lesbisch ist. Guck dir mal die Anne Will an. Dann denkst du so, ja, okay, dafür halte ich gerne her. Und also darüber bin ich froh und sogar richtig gehend stolz, dass ich das gemacht habe, weil ich fand, das war super. Ich will aber auch sagen, dass da vorher andere sind, die deutlich mehr riskiert haben. Wovereit zum Beispiel, der war im Wahlkampf und das hätte komplett schief gehen können, aber er ist einfach nach vorne gegangen.
Er hat das halt auch krass geowned.
Ja, super.
So, ich bin froh, das ist gut so. Das war eine Formulierung, die in der Gesellschaft auch bleiben wird.
Ja, Wahnsinn. Ja. Und für mich persönliches Vorbild, mit der bin ich auch befreundet, mache ich manchmal Veranstaltungen und sage das da auch gerne wieder öffentlich. Maren Kreumann hat für mich wahnsinnig viel freigekämpft. Ich weiß, ich saß mit meiner Mutter vom Fernseher. Ich war schon ausgezogen, aber aus irgendeinem Grund war ich da und sehe Maren Kreumann mit ihrer damaligen Freundin bei Alfred Biolek sitzen und sie outet sich dort und sagt, ja, sie ist mit Frauen zusammen. Und das ist übrigens ihre Freundin und ich guckte immer zu meiner Mutter und dachte, oh, wie reagiert die jetzt?
Ja, dass sie bei Biolek saß und du das sagst, das heißt ja auch, wann das war.
Ja, genau.
Wie früh das war.
Genau.
Ja, aus heutiger Sicht. Das muss ja Ende der 80er gewesen sein.
Genau, genau. Ne? Und es ist Ende der 80er, 87, 88, bin ich sicher. Und zuletzt habe ich mit Maren eine Veranstaltung gemacht bei der Lit Cologne. Da habe ich auch auf der Bühne nochmal, wir haben ein Buch vorgestellt, auch von einer lesbischen Liebesbeziehung handelt. Deshalb passte es da auch sehr gut. Und da habe ich nochmal gesagt, Maren, ich will mal sagen, das hat mir so viel bedeutet. Das hat so viel freigekämpft, dass ich wusste, wow, so eine tolle Frau, so lässig, so cool, outet sich und sagt, sie ist mit Frauen zusammen. Ich hatte in meinem Umfeld keine Orientierung. Sie war das dann. Und mit der bin ich heute befreundet. Das finde ich auch wirklich ein Geschenk. Und Maren hat ganz anderes erfahren danach. Die kriegte zunächst mal gar keine Aufträge mehr.
Ach, krass.
Ist überhaupt nicht mehr besetzt worden. Das heißt, die ist richtig ins Risiko gegangen. Mhm. Sie konnte nicht wissen, was passiert. Sie musste befürchten, dass sowas passiert. Und sie hat es trotzdem gemacht. Und deshalb, also ich war echt gesettelt, ich war safe und ich wusste nicht, was da so, keine Ahnung, unterschwellig passieren würde. Hässliche Post oder so habe ich aber auch selbst gar nicht bekommen. Aber Maren konnte also musste damit rechnen, dass das Schwierigkeiten gibt und sie auch dann existenziell trifft. Das hat das auch. Und sie hat es trotzdem gemacht. Deshalb, also es gibt Pioniere, PionierInnen da, die deutlich mehr gewagt haben als ich. Aber Maren sagt dann immer, ja, aber du warst die Erste aus dem ernsten Fach. Das finde ich so eine schöne Formulierung. Ja, dafür aus dem ernsten Fach.
Dafür möchten auch wir dir auch nochmal danken. Und alle, die sich dort die sich dort betätigen, denn ich wünsche mir natürlich auch eine Gesellschaft, und da nehme ich mal John jetzt mit, oder wir uns alle hier, wo jeder das sein möchte, was er ist. Darf und ohne dafür diskriminiert zu werden oder stigmatisiert. Wie haben denn, darf ich das fragen, wie haben denn die Männer danach darauf reagiert? Also weil das, ich stelle mir schon vor, dass es für viele Männer auch einer anderen Generation, also die meiner, unserer Eltern zum Beispiel, die gar nicht wissen, was sie jetzt, wie sie sich jetzt, darf ich dich jetzt noch umarmen?
Ja,
oder,
ja.
Weißt du, also kann ich mir vorstellen, dass da witzige Situationen entstehen.
Ja, also
oder entstanden sind damals.
Ja, es gibt doofe Reaktionen auch selbst in meiner Familie, wo ich dann auch dachte, oh Gott, naja, komm, ist egal.
Seriously?
Da kann ich nicht helfen. Nicht von meinen Eltern oder so, sondern dann so entferntere Verwandte, so wo man genau diese Situation, deshalb fällt sie mir jetzt auch ein, da habe ich ewig nicht mehr dran gedacht. Und dann ein Onkel von mir dann auch sagt, ja, wann heiratest du denn eigentlich? Und dann sagt, ich bin verheiratet, das ist ja meine Frau. Ah. Und er dann so. Okay. Ja, ach so. Ah,
danke.
Gut, da brauchen wir nicht weitersprechen. Er hat dann auch fünfmal gefragt, dann habe ich immer gesagt, nochmal, also sie steht ja neben mir, ne? Du kennst sie auch. Und so, oh Gott, also da war nichts zu machen. Aber meine Lieblingsreaktion ist eigentlich, es gab in der Bild-Zeitung, die haben so ein Video gedreht, eine Straßenumfrage gemacht, was die Leute davon hielten, dass ich also auf Frauen stehe. Und dann ist da so ein Bär von einem Mann, so ein Müllarbeiter von der BSR, glaube ich, super sympathischer Typ, aber eben dieser Typ. Und der sagt, ja, also ganz ehrlich, ich habe mir sowieso nie Chancen bei Anne Will ausgerechnet. Deshalb, also das gönne ich ihr übrigens sehr. Ich wünschte, ich wäre an der Stelle. So, das war einfach super. Das ist cool. Was für ein netter Kerl. Und da dachte ich, okay, ja, dann bitte. Wenn das den Spin nimmt, dann, dass mir jemand einfach Glück wünscht, danke dafür.
Sehr schön. Alright, dann danken wir dir, Anne.
Ja, und wünschen dir natürlich auch Glück
für alles noch. Für das gesamte Teilen. Dann würde ich dich jetzt bitten, Anne, guck mal, ich habe da unten einen roten Knopf angebaut.
Ja, wie du das geschafft hast.
Dann würde ich dich bitten, den jetzt zu drücken.
Okay, warte, mache ich. Wunderbar. Und ja.
Ja, vielen Dank nochmal, Anne Will. Und wenn ihr Probleme habt mit Substanzkonsum oder anderen Themen oder auch einfach Therapie für euch sucht, wir haben jetzt auch ein bisschen über Therapie hier gesprochen, um euer Leben irgendwie, ja, in euer Leben mehr Lebensqualität hineinzubekommen oder ein bisschen mehr Stabilität, eine Leere zu füllen irgendwie, die ihr vielleicht momentan mit etwas falsch füllt, dann wendet euch an Selbsthilfegruppen, an Therapieeinrichtungen, an den Hausarzt, an ortsansässige Therapeuten. Es gibt ganz viel Hilfe da draußen, die euch angeboten wird für ganz, ganz viele Probleme. Und die Menschen helfen gerne, die Menschen helfen mit Leidenschaft normalerweise und da sind ganz viele Hände ausgestreckt. Ergreift diese und bleibt sauber.
Bleibt sauber.
Bleibt sauber.
Dankeschön.
Folge 43 ist Sucht und Süchtig eine ARD-Koproduktion von SWR und Radio 1 vom RBB.